super merkwürdig, die Situation. Das ist auch für uns jetzt das erste Mal, dass wir ein zweites Mal einen Podcast aufnehmen müssen.
3 Minuten 45 von Alman Arabica, dem vollendet vollendeten Spitzengenuss fürs Ohr aus der Bohne, werden niemals an die Öffentlichkeit gelangen. Und mein Gott, waren da witzige Sachen dabei, ich sag's dir.
Das war unsere beste, hätte unsere beste Folge werden können, aber sie ist einfach weg, sie ist einfach gone.
3 Minuten 45, das war jetzt schon besser als alle Episoden des Quatsch-Comedy-Clubs.
Ja, das ist wie so ein SNL-Skit in witzig, ne, also es ist... Das war einfach gut. Bei mir steht übrigens 3 Minuten 18 Sekunden. Vielleicht werden wir mal so eine weihnachtliche Sonderfolge rausmachen mit diesen 3 Minuten 18 Sekunden, die verschollen gegangen sind.
Ja, an Heiligabend, ne? Weil an Heiligabend, dann sagen wir große Sonderepisode und dann hier bitte 3 Minuten 45 aus dem November, bitte.
Ich würde auch einfach sagen, wir laden das runter, brennen das auf eine CD und legen das einfach zum Bernsteinzimmer und dann, wenn irgendjemand das entdeckt, dann hört er da unsere 3 Minuten Gebrabbel und drängt sich, was ist das für ein Kulturgut?
Oh Gott, das ist großartig. Oder wir packen es auf eine Kassette und legen es in die Junior-Tüten. Dann haben wir den Bildungsfaktor erfüllt, weil sich dann die ganzen kleinen Kids fragen, was ist das denn hier? Eine Kassette, Bruder, da brauchst du auch einen Rekorder für. Und sie haben humoristisch, sind sie schon mal auf dem richtigen Weg, ne? Die werden schon mal direkt in unsere Richtung geangelt.
Ist das eigentlich, hast du mal darüber nachgedacht, apropos Angeln, wie paradox das eigentlich ist und ob Flaschenpost denn gegen aktuelle Klimabestimmungen verstößt oder Standards? Ich meine, wenn du das in so eine PET-Flasche ballerst und dann wirfst du das ins Meer und dann kommt jemand zu dir?
Ist für mich, also grundsätzlich bin ich ja als ehemaliger Bundeswehrsoldat sowieso dazu geneigt, meine PET-Flasche stets in eine Feldsocke einzuhüllen, weil der Feind schießt auf solche Flaschen. Und zweitens,
Scheiße.
Ja, das ist Umweltverschmutzung. Also für mich ist das Schmutz. Leute, die Flaschenpost machen und es nicht über auch auf andere Kontinente, wo dann auch geflogen werden muss, per Post, normalen Postweg schicken, sind für mich Umweltverschmutzer. Greta rotiert schon beim Begriff Flaschenpost.
Ja, ich habe mir gerade gedacht, machen das Leute noch? Die Leute vergraben ja auch jetzt irgendwo ihren Müll und denken, dass das in den 100 Jahren irgendwer ausgräbt.
Bruder, ich glaube, die einzigen Leute, die noch Flaschenpost machen, sind solche Friedrichshainer Ökotassen, Tanten, die sich irgendwo bei einem Akustikgitarrenabend am Lagerfeuer ihre literarischen Ergüsse auf ein Blatt Papier mit Tinte schreiben und es dann per Flaschenpost irgendwo in die Spree werfen. Ich glaube, das gibt's noch, das findest du auch, aber so normalerweise glaube ich nicht. Ich habe noch nie einen Briefträger gefragt, ne, so einen Postboten, ob sich denn noch Leute tatsächlich Briefe schreiben. Also jetzt nicht Postkarten, das passiert, sondern Briefe.
Was ist denn das für eine Grundhaltung, wenn du zu einem Postboten gehst und sagst, schreiben sich die Leute Briefe, dann erwartest du ja, dass der das scannt. Also dann erwartest du ja, das ist ja eine Erwartungshaltung von wegen, der macht die auf. Der Wichser macht die hundertprozentig auf.
Nee, aber es gibt ja, also das erkennst du doch. Du erkennst doch, ob das eine Rechnung ist von Swisscom oder ein Schreiben von der, keine Ahnung, von der Staatsanwaltschaft oder ob das ein per Hand geschriebener informativer Brief ist.
Also ich hoffe, dass die Briefträger das nicht machen. Also das sind eh keine Postboten mehr. Das sind irgendwelche Subunternehmer, die dürfen sich gar nicht mehr Postbote nennen. Da gibt es bestimmt irgendein Urteil, wo irgendjemand geklagt hat und gesagt hat, das sind alles irgendwelche externen Firmen, die heißen Brieftransporteur, nicht Briefträger, bitte. Danke.
Oh Gott. Aber da hast du recht. Als ich in Berlin gewohnt habe, da war das ist unser Gartentor, hat immer so ein bisschen geklemmt. Ne? Man musste immer ein bisschen fester drücken, um reinzukommen. Und das war der größte Krampf aller Zeiten, den meist mit Migrationshintergrund belasteten Brieftransporteuren zu erklären, dass sie nur drücken müssen, um reinzukommen. Das hat nie funktioniert. Die standen immer da, ist zu. Nein, drück doch mal. Was? Ist zu. Nein, drück.
Also, ich...
Kannst du dir nicht ausdenken.
Das sind ja interessante Gespräche am
Der beste, den ich hatte, du warst ja schon bei mir in Berlin. Da ist direkt neben dem Eingang links war so ein überdachtes Mülltonnengebäude. Und ja. Ich habe bei meiner Schwester zum 16. ein iPhone 6 geholt, glaube ich. Ich glaube, ein iPhone 6 war es, von so einer gebraucht Handy-Plattform in neu. So, und da, und das war natürlich kein Amazon Prime, kein sonst irgendwas, sondern das wurde wahrscheinlich über Hermes oder so versendet. Und ich habe darauf gewartet und gewartet und gewartet und es kam einfach nicht. Und dann irgendwann habe ich in den Online-Status des Sendeberichts geguckt und da stand geliefert. Und zwar vor 3-4 Tagen. Und ich so, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich alles abgesucht und weißt du, wo ich es gefunden habe? Der Typ hat das einfach über den Zaun hinter die Mülltonnen geschmissen, das Paket.
Ja,
abgeliefert! Bitteschön!
Das ist aber der Standard Qualitätsanspruch bei Hermes. Ich glaube, wenn es um die Top, deine direkt erste Frage, was ist deine Top 3 Liste der schlechtesten Lieferanten?
Hermes?
Also beginnen mit 3 und dann aufsteigend. Und warum auch am besten?
Hermes. Also Hermes habe ich ja persönlich die Erfahrung machen müssen mit dem Handy. Aber ich habe auch schon, ich habe sehr viele Videos gesehen von Hermes Brief oder wie nennen wir das, Bestellungstransporteuren, die vorne hier unten auf der Straße standen und versucht haben, das Paket ins zweite OK auf den Balkon zu werfen und auch nach mehrmaligen Fehlversuchen nicht aufgegeben haben. Und da dachte ich mir, wenn da Elektronik drin ist, dann herzlichen Glückwunsch. Aus 7 Metern ist das jetzt ungefähr 4-mal auf den Asphalt geknallt und er hat das immer wieder wie ein kleines Mainzelmännchen aufgehoben und wieder versucht, ins zweite OG zu werfen. Deswegen auf jeden Fall Hermes hat für mich die unangefochtene Nummer 1. Nummer 2 würde ich sagen DPD. DPD habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen mit machen müssen, aber es werden wahrscheinlich auch Subunternehmen gewesen sein, weil ich glaube auch DPD macht das nicht mehr mit, also das, die kannst du auch vergessen. Und Platz Nummer 3, Rewe Lieferdienst. Der Rewe Lieferdienst ist,
was?
Ja, pass auf, der Rewe Lieferdienst, das sind Amateure, ne? Weil ich bin ein betuchter älterer Mann und ich denke mir, was kannst du machen, um deine Gesundheit zu fördern? Da gab es 2 Möglichkeiten, entweder ich mache Sport oder ich hebe nicht mehr so schwer und ich habe mir dazu entschlossen, mir Getränke liefern zu lassen. Und der Rewe Lieferdienst hat es mehrmals geschafft, bis ich dann aufgegeben habe, dort zu bestellen, dass sie mir, obgleich bezahlt worden ist für Transport bis zur Haustür, das Ding einfach nur unten hingeknallt haben. So, das geht ja gar nicht, ne? Wenn ich mir 3 Pakete Getränke bestelle, dann möchte ich, dass die auch hochgetragen werden, weil ansonsten negiert das ja den Sinn, warum ich bei Rewe bestelle und ein bisschen mehr bezahle. Ne? Deswegen, das sind meine Top 3.
Ich werde es mal andersrum machen, weil du hast, also ich werde es mal absteigend machen. Der dritte Platz geht an UPS. UPS, ich hatte mich mal Hundefutter bestellt damals, ewig her. Und das kam per Express UPS. Und der Lieferant wusste nicht, sagen wir so, der Fahrstuhl war kaputt. Keine Ahnung, der wusste nicht, wie man den benutzt. Und der musste dann in ein oberes Stockwerk laufen und der hat an der Tür dann gesagt, weil der so genervt war, hat er gesagt, Alter, muss man denn alles heutzutage in Express bestellen? Was soll denn der Scheiß? Es muss alles im Haus, also richtig rumgemotzt. Und während er mir und ich, also er hat sich darüber beschwert, warum denn einfach sinnlos Bestellungen per Express gemacht werden können, was ich nachvollziehen könnte, wenn auf der Verpackung nicht eindeutig zu erkennen war, dass es sich um tiefgekühlte Materialien handelt, die schnell verderblich sind. Also Hundefutter, ja. Und er hält mir den übelsten Talk von wie, oh, muss doch nicht alles express bestellt werden. Und ich dachte mir, Bruder, das wird der Grund sein, warum du die scheiß Pakete ausfährst, weil du eine Wahrnehmung hast von einem kurzsichtigen mit minus 50 Dioptrien. So, was ist das denn? Also das war, da war UPS ganz, auf jeden Fall ganz schwierig. Der zweite, natürlich, Hermes.
Gott, wenn das nicht Nummer 1 ist, dann ich bin ein bisschen abwesend, bis Nummer 1 kommt.
Ja, das zweite ist Hermes, weil Hermes einfach die Grundeinstellung hat, die wollen nicht nur von durch ihre Leistung scheiße wirken, sondern die wollen auch schon von der Anfahrterscheinung und dem ganzen Drumherum scheiße wirken. Also die wollen das Komplettpaket, die bedienen einfach das Komplettpaket.
So, hast du schon mal Hast du schon mal einen Hermesboten ohne Jogginghose gesehen?
Wenn du einen Hermesboten siehst, dann dann erstmal ist das Auto verwaschen oder es ist gar nicht markiert und du hast irgendwie so eine, du hast irgendwie so, so, weiß ich nicht, der fährt an, das Auto knackert und dann kommt so ein Typ raus oder irgendjemand mit so einem alten Pulli von, weiß ich nicht, Lonsdale, also auch keine Kleidung oder so,
schwer betrunken gar nichts. Auch.
Oder, keine Ahnung. Also ich meine, ich möchte mich, bevor ich den letzten Punkt sage, ich möchte mich schwer solidarisieren mit Paketboten, gerade aus Subunternehmen. Und weil die sind einfach gefickt so. Die sind einfach komplett gefickt. Da gibt's auch unendlich viele Dokumentationen. Und die Platz 1 ist, der Platz 1, unangefochtener Platz 1 ist, ich habe keine Ahnung. Und was ich damit meine ist, dass das irgendein Auto ist, das nicht beschriftet ist, dass keiner weiß, was das für eine Firma ist, der bringt das einfach vorbei. Es gibt übrigens auch, und das gehört mir für mich dazu, es gibt Premium-Kuriere. Hast du schon mal von einem Premium-Kurier was bekommen?
Es ist außerhalb meiner Gehaltskategorie,
ja,
glaube ich.
Ich beschäftige mich ja immer mal mit teuren Uhren und so, und dann kann das sein, wenn du über chrono24.de, Hashtag keine Werbung, noch nicht, deine Uhr holst, irgendwie in dem Segment, dann kriegst du meistens Premium-Kuriere. Und das sind irgendwelche irgendwelche Firmen. Ey, da hast du noch nie von gehört. Und du denkst, da kommt, wenn du das hörst, denkst du, da kommt ein Typ in einer Limousine vorgefahren mit weißen Jason Handschuhen. Jason Statham.
Oh.
Und der bringt dir das dann vorbei, der Jason Statham. Ja, aber der das ist so nicht. Das ist so ein Mit-45er, der jedes Mal, der Eindruck, den macht er auch, jedes Mal, wenn der irgendwo klingelt, immer nicht weiß, wo der hin muss. Egal wie linear das Gebäude strukturiert ist, der weiß nie, wo der hin muss. Der weiß nie, wo der hin muss. Und das ist meine unangefochtene Nummer 1, weil das ist mir, da hatte ich zwei von zwei Situationen, wo ich so einen Kurier bekommen habe, wo ich einfach dachte, was? So was für Premium-Kurier? So was, das nichts von dem Namen ist irgendwie Premium. Das Einzige, was Premium ist, ist der Preis.
So, wie viel also zahlt ganz man schwierig. Wie viel zahlt man für so einen Premium-Kurier?
Bist du bei 30 Euro.
30 Euro?
Ja, wenn du so ein Extra-Dings hast, bist du bei 30 Euro. Ja. Also da meistens, oft ist es so, dass das mit dabei ist, weil die dann irgendwie das irgendwie mit reinpacken, aber ganz komisch.
An dieser Stelle übrigens nochmal Shoutout an alle, einen Aufruf. Ne? Wir wollen ja diese Welt zu einem besseren Planeten machen und deswegen einen Aufruf an alle Nachbarn. Wenn ihr ein Paket eures Nachbarns annehmt, geht nicht davon aus, dass der Postbote, von welchem Lieferdienst auch immer, einen Zettel mit Vermerk in den Briefkasten gemacht hat. Sagt dem das direkt, ich habe ein Paket. Ihr müsst das nicht rüberschleppen, aber sagt es zumindest. Weil mir ist schon zweimal passiert, dass ich Hundefutter bestellt habe, BARF, das ist also rohes Fleisch, das beim Nachbarn abgegeben worden ist, entgegengenommen, und ich hatte nirgends ein Vermerk. Also ich hatte nirgends die Nachricht, jo, das ist jetzt angekommen. Ich habe auch keine E-Mail gekriegt, wo drin steht, jo, ist angekommen beim Nachbarn, sondern ich habe einfach gewartet, bis dann nach 3 Tagen, jedes Mal, 3-4 Tage, kommt der Nachbar wieder und sagt so, ja, das ist ein Paket, aber das stinkt dann. Ja, natürlich stinkt das. Das ist fucking rohes Fleisch, mein Freund. Natürlich stinkt das, wenn das sich innerhalb von 4 Tagen diese 25 Kilo langsam auftauen. Das stinkt. Und da ist auch Pansen dabei, ne? Und für alle, die schon mal rohen Pansen gerochen haben, wissen, wovon ich spreche. Das stinkt bestialisch. Alter Schwede.
Und dann der komplette, da ist ja immer so eine Styroporbox noch drin. Und das alles schon durchgesifft. Also bitte, wenn ihr Pakete von eurem Nachbarn annehmt, sagt ihm das Bescheid. Wenn ihr einen richtig guten Tag habt, weißt du, wenn Festtage sind, wenn ihr befördert worden seid, weißt du, wenn Twitch Prime kostenlos ist, dann bringt ihm das bitte rüber. Macht es einfach, meine lieben Böhnchen.
Ja, oder sagt dem Postboten einfach nochmal direkt, werfen Sie bitte einen Zettel ein, Sir, mit aller Höflichkeit. Aber nochmal, ich muss mich nochmal solidarisch für Paketboten aller Nationen und aller Art solidarisieren. Das ist so ein beschissener Job, Alter. Bruder, Kopf hoch. Irgendwie lasst euch nicht dazu verleiten, das irgendwo in einem Wald zu verstecken. Denn das geht nicht gut aus. Da habe ich schon ganz viele Artikel zu gelesen. Es gibt ja diese Paketboten, die dann irgendwie in Niederbayern keinen Bock haben. Und dann packen die das in irgendeine alte Garage oder legen das in den Wald. Hab ich
dann
auch kommen
schon so ein paar Jogger vorbei, die dann diesen riesigen Berg Pakete finden, so als hätte der Weihnachtsmann da so ein Lager.
Das ist richtig geil. Das ist sehr witzig, was habe ich auch gemacht. Das schäme ich mich bis heute für. Aber mein erster bezahlter Job, den ich hatte,
Zeitung austragen.
Und zwar diese Edeka und Rewe Prospekte. Und das war jeden, ich weiß nicht, das war am Wochenende, glaube ich, nur samstags. Wenn mich nicht alles täuscht, samstags. Du hast es früh morgens geliefert bekommen und zwar nicht schon fertig zusammengepackt, sondern die große Scheiße war, du musstest den Mist selber zusammenpacken noch. Das heißt, du hattest dann so eine Tageszeitung oder sonst irgendwas und musstest da dann einzeln diese ganzen Werbedinger reinsortieren, darauf achten, dass jeder das bekommt. Also, dass jedes Paket alle möglichen Werbungen drin hat. Und glücklicherweise hat meine Mutter schnell bemerkt, dass der 12- und 13-jährige Karl da keinen Bock drauf hat. Und die hat das dann immer selber schon gemacht. Küsse gehen raus übrigens. Diesen Job hätte ich schneller verloren, als ich Hallo, ich heiße Karl sagen können. Die hat das immer zusammengelegt. Ich musste es dann noch austragen. Und ich hab's zwei oder dreimal, habe ich es nur bis auf den Spielplatz in die mir stand geschafft und hab's in die Hütte geschmissen, alles rausgekommen ist es, weil natürlich, wie das so ist auf dem Dorf, wenn die Leute ihre Werbung nicht kriegen, dann wird direkt angerufen, wird sich beschwert. Ich habe keine Werbung bekommen, ich wollte mir die Werbung angucken, wo soll ich denn jetzt wissen, wo die Margarine im Angebot ist, ne? Habe ich auch gemacht, kann ich mit solidarisieren, aber ich war auch sehr jung.
Also ich wollte gerade sagen, wie unglaublich hinterhältig eigentlich diese Art und Weise der Werbung ist, weil die das mutwillig in so eine Tageszeitung reinwerfen und dann unter dem Deckmantel der Zeitung auch in Briefkästen reinwerfen, wo drauf steht ganz deutlich, keine Werbung und oder wirf hier bitte keine Werbung rein, du Spast. So nach dem Motto, so wirklich, es steht, es könnte nicht konkreter draufstehen, aber da du eine Zeitung hast, ist das was anderes, dass da drin natürlich 50 Werbesprospekte ummantelt sind, wie in so einem Raffaello, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Aber das ist so, also ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass ich als junger, dynamischer Mensch das nicht irgendwie weggeworfen habe. Also es ist immer, ich weiß, dass es was es ist und ich schmeiße es weg und das ist eine unheimliche Verschwendung, weil ich auf solche Werbung auch gar nicht reagiere.
Ich hab's damals immer auf Toilette gelesen. In dem Zeitalter, wo es noch keine tragbaren Multimedia-Computer gab, respektive Handys oder so, da war ich immer auf Toilette und bei längeren Sitzungen habe ich gelesen, immer die FAZ, die HNA und wenn es dann gar nicht mehr geht, und die Füße schon eingeschlafen sind, dann auch die Werbeprospekte. Und zwar gerne.
Nee, also ich bin da auch komplett, ich verstehe das auch nicht. Also ich glaube, meine Mutter liest das noch und sagt und streicht sich dann noch Dinge an. So, aber ich weiß nicht mal das, so von wegen, bei Lidl, da gibt es jetzt die Aktion und och, guck mal, was bei Aldi jetzt im Angebot ist. Und ich denke mir, Alter, du brauchst doch gar nicht gucken, du greifst einfach in das unterste Regal. Du bist einfach im Ja-Bereich und dann musst du nicht nach Angeboten gucken.
Ich hab, meine Schwiegermutter macht das. Jedes Mal, wenn ich auch nur ansatzweise, meine Schwiegermutter ist sowieso ein Computer. Jedes Mal, wenn du ansatzweise irgendwie droppst, dass da irgendwas sein könnte, an dem du Interesse hast. Sowas wie nebenläufig, naja, so ein Hähnchengrill wäre ja mal eine feine Sache. Spätestens zwei Wochen später kriegst du einen Anruf. Ja, bei Penny diese Woche Hähnchengrill im Angebot, 149 Euro, kannst du dir direkt abholen oder soll ich's mitnehmen?
Ich hol's ja, oder mit. So ein Saugroboter wäre ja ganz gut. Und dann kriegst du zwei Wochen später, ja, bei Saturn haben die gerade von so Hyundai, haben die so einen Saugroboter. Der kostet 249 Euro.
Ist aber Hyundai. Wirklich so. Ist ja, wirklich so. Wir haben die auch immer gekriegt, diese Werbung, weil ich in den zweieinhalb Jahren, wo ich da gewohnt habe, nicht in der Lage war, ein Bitte-keine-Werbung-Schild an meinem Postkasten aufzustellen. Und grundsätzlich ist der immer direkt in die Mülltonne, weil ich hab immer gesehen, okay, ist der unten drin, ist in Ordnung, Briefe kriegst du sowieso nicht und wenn, dann kriegst du das elektronisch nochmal vorgewarnt. Und dann sind die immer direkt in die blaue Tonne gewandert, direkt, sofort. Da habe ich mich immer geärgert, weil ich McDonald's Gutscheinkarten nicht wahrnehmen konnte.
Oh mein Gott, kannst du dich noch an die McDonald's Gutschein-Epoche erinnern?
Die läuft
also
immer
meine,
noch.
Also ich meine die Epoche, ja, aber ich meine und die Epoche, also dieses jeder und alle waren auf diese Gutscheine aus. Also es gab ja eine Zeit, oh, ich weiß nicht, was das war, lass es 2009, 2008 gewesen sein, wo am Anfang dieser Aktion, wo dann halt diese Blätter von McDonald's-Gutscheinen A4 irgendwo gelandet sind und dann hatte jemand in seinem Portemonnaie den gleichen Wert an Gutschein wie an Bargeld. Das heißt, die sahen so zusammengefaltet und dann hat er das auseinandergefaltet und dann war so ein A4-Blatt vor dir und dann hattest du so die Packung von mir, oh, ein Big Mac mit Pommes für was? 2 Euro, Gott! Und ja, kriegst sofort einen Herzinfarkt, wenn du das liest. Aber das, kannst du dich daran noch erinnern, als an den Initialstart dieser Gutscheinsachen bei McD?
Das war für mich auch unglaublich. Ich hab mir nicht vorstellen können, dass so ein Preis real sein kann. Irgendwie, keine Ahnung, 6,99 Euro für 2 Big Macs im Menü. Das kann nicht wahr sein. Und dann bist du da hingefahren, einfach nur um zu gucken, ob die dich nicht verarschen. Und dann war es großartig, weil du hattest das vor dir. Noch heftiger sind die Typen, da habe ich letztens eine Dokumentation drüber gesehen, die das in Amerika auf die Spitze treiben. Diese Couponsammler. In Amerika sind die ja ein bisschen dümmer als im Dachbereich. Das bedeutet, diese Coupons und Wertgutscheine, die haben ja keinen Vermerk unten, die haben kein Kleingedrucktes. In Bürokratie Deutschland hat jeder dieser Gutscheincodes Kleingedrucktes, jeder. Nur eine pro Person, nicht mehr einzulösen bei diesen Produkten, machen sie das ja vorsichtig und du kannst das also
Tiernahrung.
Ja, du kannst es also nicht gruppieren, du kannst es einfach nicht zusammen, du kannst es nicht stacken, not stackable. Und in Amerika ist es anders. Da gibt es Leute, die ihr komplettes Leben auf diese Coupons und Gutscheine fokussieren. Und da sind Dinge, ich glaube, es ist sogar auf Netflix oder Prime Video, ich weiß es nicht, wo das war. Ist das irgendwie Coupon, Generation Coupon oder so heißt das, keine Ahnung. Nagel mich drauf fest. Jedenfalls gibt es da Leute, die das über Jahrzehnte sammeln. Da war eine Alte, irgendwie Ende 20, und die hat von ihrer Oma Coupons vererbt bekommen, und zwar die guten alten, ne, die nicht ablaufen, weil normalerweise laufen die so nach 12, 24 Monaten ab, und die von der Oma, die sind nicht abgelaufen, und dann haben die teilweise für $1,900 eingekauft, also an Warenwert, und haben nichts bezahlt. Und wenn du das, wenn du das als Deutscher guckst, dann Isa und ich, wir saßen da und haben gesagt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und das funktioniert. Die haben dann irgendwie einen Warenwert und die gruppieren das in unterschiedliche Einkäufe. Du musst dir also überlegen, diese Verrückten gehen mit 19 Einkaufswegen, unterschiedliche und Körben und was weiß ich alles da rein und separieren die Lebensmittel und Duschgels und sowas auf unterschiedliche Einzelverkäufe. Und dann stehen die an der Kasse, blockieren die natürlich erstmal für 3,5 Stunden oder auch an guten Tagen auch mal für eine komplette Schicht und sagen, okay, das ist Einkaufsnummer 1, so und so viel für $50, dafür werden diese Coupons eingesetzt, damit zahlen die gar nichts. Und so machen die das dann stundenlang. 19 Einzeleinkäufe, 100.000 Coupons, keinen Dollar bezahlt. Wahnsinn.
Alter Schwede, also klingt eigentlich eher so deutsch, ja? Es klingt eigentlich eher deutsch, was du gerade beschreibst.
Ja, das Verhalten an sich klingt deutsch, dass ich Wertgutscheine und Coupons einsetze, um was zu bezahlen. Aber das Prinzip dafür ist Deutschland zu intelligent, weil die denken daran, was passieren könnte, wenn man da nicht bestimmte Restriktionen dran setzt. Weil genau das würde dann passieren, was in Amerika bereits Realität ist. Und zwar seit Jahrzehnten.
Boah, ich sehe schon
den. Kennst du diese Typen? Hast du Reserven?
Was für Reserven meinst du?
Bist du jemand, also, der bunkert? Also hast nee, du keine gar Ahnung? Nicht. Hast du? Weil ich auch nicht. Aber
ich
es gibt keine Leute.
Ich bin morgen tot, Alter. Wenn ich am Montag nicht einkaufen fahre, bin ich tot.
Ja, ich auch.
Für die Hunde immer Reserven, immer alles da, auf mehrere Wochen gestreckt, alles eingefroren oder in irgendwelchen Büchsen, Konserven, was auch immer, alles fertig, aber ich bin in 2 Tagen tot.
Ja, ich auch. Bei mir war es auch so. Und da gibt's ja, die Leute treiben das ja auch komplett auf die Spitze. Da gibt's ja Reportagen, da denke ich mir, Gott, was wollt ihr eigentlich damit? So, das ist mein Notfallbunker, hier oben, 200.
Ich finde das eigentlich voll geil, Alter.
Ich mag das auch, aber ich will, also ich weiß, du, manchmal verstehe ich es nicht. Das, die Leute gehen da unten in ihren Keller rein und heißt es so, das ist ja oben eine Notfallreserve, hier sind 230 Pakete Duschgel, nebenan haben wir 140 Zahnbürsten und die, also legit, ne, so die simpelsten Produkte, einfach nur, weil sie reduziert sind. Diese, da gab es einen Coupon, kaufe zwei, zahle nur einen Dollar und dann kombinieren die das mit einem Dollar-Rabatt-Coupon und dann kaufen die sich 3000 Zahnbürsten für nichts.
Ich finde das voll gut. Ich muss einwerfen, ich sympathisiere mit diesen Leuten.
Ich würde es nicht machen. Ich wohne ja hier zur Miete. Also ich würde erstens würde ich es in der Schweiz nicht machen und zweitens nicht in der Schweiz, wo ich zur Miete wohne, dass ich mir hier Jahrzehnte an Scheiße zusammenbunker. Weil ich kenne mich ganz genau. Wenn ich 230 Flaschen Duschgel da unten drin im Keller stehen hätte, die würde ich im Leben nicht loswerden.
Aber das ist ja gar nicht der, also das ist ja der Amateur-Level. Du musst ja in den Semi-Professional, Not-Sponsored-Bereich musst du ja reingehen. Weißt du, wie du das machst? Soll ich dir das mal erklären?
Jetzt erzähl's mir.
Kurzer Abriss. Du musst das unabhängig von deinem Wohnort machen. Das heißt, du wohnst in der Gegend und mietest dir irgendwo einen Lagerraum. Und dann befüllst du diesen Lagerraum mit diesen Produkten. Und wenn der voll ist, dann mietest du dir an einem anderen Ort irgendwo anders einen Lagerraum und dann ballerst du den voll. Das heißt, du hast dann zwei unabhängige Orte, unabhängig von deiner Wohnung, wo du das dann halt drin hast. Ich glaube, ja, das ist so Endlevel. Oder ja, du baust dir gleich einen Bunker unter dein Haus und dann machst du das da rein mit so einer
Leitung. Naja, das machen ja ultra viele mit diesen Schiffstransportcontainern. So einen Container kannst du dir in Amerika, ja, natürlich auch wieder Amerika, das Land der unbegrenzten Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten, da kannst du dir einfach solche Transportcontainer mieten und da gibt's richtige Zombie-Apokalypse-Gruppierungen, die sich auf den Ernstfall vorbereiten und die so richtige Container, wie nennt man das, Lager mit so Gemeinden richtig zusammenbauen.
Als Deutscher sagt man Lager nicht.
Ja, gut, als Deutscher ist Lager wirklich ein... Sagen wir, können wir es Camp nennen?
Ja, ja. Nee, Entschuldigung, okay. Auch nicht. Sammelort, nee, auch nicht.
Gemeinde. Das sind also mehrere Leute, die sich zusammentun, die sich auch so schwer selektierte Elitegruppen sind das, die sich da zusammenfinden und dann, wenn du ganz viel Glück hast, darfst du da deinen Container hinstellen und die ballern das auch mit allem Möglichen zu. Witzig an der Geschichte ist nur, wenn ich mir solche Reportagen angucke von solchen Amerikanern, die sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe genug Zombie-Filme gesehen, um zu wissen, dass diese fetten Schweine, die sich da diese Dinger zusammenbauen, gar nicht dahin kommen würden. Wenn es denn mal zum Ernstfall kommt. Die würden es doch gar nicht in ihr Camp schaffen.
Du meinst, weil die dick sind?
Ja, weil die dick sind und unsportlich und sowieso einen, also komplett nicht mehr klar bei Sinnen sind.
Ja. Also, ja, ich kann sein. Kann sein. Ich bin aber zu wenig im Survival-Game drinne. Ich bin aber super fasziniert und je älter ich werde, desto mehr sympathisiere ich mit Hordern. Also nicht, oder mit, nee, was hat nicht. Je älter ich werde, desto mehr sympathisiere ich mit Leuten, die sich einfach vorbereiten. Denn ich meine, jeder kennt das da draußen so. Die Leute, lass mal irgendwo ein Feiertag sein. Lass mal Folgendes sein, ne? Freitag ist ein Feiertag, Samstag kannst du einkaufen gehen und dann ist wieder Sonntag und Montag ist ein Feiertag. Weißt du, was am Samstag im Einkaufszentrum los ist?
Natürlich, also, weil ich einer von denen bin, die da hingehen, weil sie nichts mehr haben.
Richtig. Und da bin ich dann einfach jemand, der mit den Leuten, die sich in irgendeiner Form einfach was die einfach ein Kontingent haben, auf das sie zurückfallen und auch nicht irgendwas Billiges, sondern einfach die sich so ein paar Dosen hinstellen, die sich einfach ein paar Konserven hinstellen, die einfach Produkte haben, wo die Haltbarkeit einfach gewährleistet ist und die auf sowas zurückfallen können, damit sympathisiere ich. Einfach Leute, die einen gut sortierten Haushalt haben, wo man sagen kann, Tiefkühltruhe ist voll, Kühlschrank ist voll und wenn jetzt morgen auf einmal spontan zwei Wochen Feiertage ausgerufen werden, weil der chinesische Großimperator endlich in den Westen einfällt und alle Supermärkte zu sind, dann überleben die halt, dann kriegen die das hin, dann müssen die nicht rausgehen, interessiert die einen Scheiß, ja. Damit komme ich, das finde ich nice. So, da kann ich mich immer mehr annähern. Einfach ja, nicht von der Hand in den Mund leben und das ist dieses auf Krampf. Du hast einen Feiertag und die Leute stehen am nächsten oder den Tag davor in den Einkaufsläden und machen so apokalyptische Zustände auf Verdacht, so von wegen, oh Gott, der Margret, nimm noch einen zweiten Einkaufswagen mit, weil wir haben morgen noch Feiertag. Oh Gott, Alter. Und dann holen die 4 Packungen Letta und noch eine Packung Zwiebelbrot und du denkst nur, Alter, es ist ein Tag, feiert einen Tag. Was ist ein Tag denn? Was bedeutet das für euer Leben, wenn ihr solche Einkäufe tätigt? So, es ist irre.
Nee, also ich bin also meine Feiertagseinkäufe sind eher simpel. Meine Feiertagseinkäufe beschränken sich dann auf so eine Packung Toasties. Dass ich was zwischen die Zähne kriege, weißt du?
Aber ja, du schreibst mir auch 20.30 Uhr, Bruder, wir müssen noch mal über die Grenze, ich habe was vergessen.
Ja, aber ich bin ja auch jemand, der nicht mit Einkaufszettel einkaufen kann. Hm. Ich bin Affekteinkäufer. Weißt du, eine Grundregel beim Einkaufen ist ja eigentlich, dass du niemals hungrig einkaufen gehen solltest. Ich nutze das als Waffe. Ich habe das perfektioniert. Ich gehe bewusst hungrig einkaufen, weil ich dann zumindest genug Nahrungsmittel kaufe. Wenn ich komplett pappsatt bin und einkaufen gehe, dann stehe ich in diesem Laden und denke mir, brauche ich nichts, bin ja satt. Und dann, keine Ahnung, kaufe ich mir einen Deo-Roller und gehe wieder, ne? Mhm. Und wenn ich hungrig da reingehe, dann weiß ich, Bruder, auf das habe ich Bock, auf das habe ich Bock, auf das habe ich Bock. Ich habe das quasi als Waffe eingesetzt. Ich kaufe dann zwar auch oftmals sehr viel, aber ich kaufe zumindest Dinge, weil mit Einkaufsliste, wenn du mich mit Einkaufsliste losschickst, dann kannst du dir sicher sein, dass du alles bekommst, außer das, was auf der Liste draufsteht. Legit, bin ich zu dumm für.
Ja, ich keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Wir sind von Coupons hierher geraten, ne? Da würde ich jetzt einfach mal, wir haben ja diesen Podcast angemacht und ich habe Karl gesagt, Bruder, ich bin übelst wütend.
Richtig, richtig.
Ich bin übelst wütend. Ich habe Karl gesagt, lass uns gleich reinstarten, damit ich mich direkt entladen kann, ja. Wie in so einem Billigpuff.
Officer.
Darum in diesem Zusammenhang jetzt.
Alarm!
Genau, der Alarm wird ausgelöst, nämlich ich habe eine Dokumentation gesehen oder einen Bericht gesehen und ich bin ja schon, also ich bin jemand, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin jemand, der beispielsweise kontaktlose Bezahlmöglichkeiten aktiv nutzt. Ich bin Apple Pay, alles diese Sachen, ich bin fest in Consumer-Technologie-Markt integriert. Ich finde das gut, ich habe meine App, wo ich Banking on machen kann am Handy. Ich kann alles sehen, Ausgaben, Einnahmen. Alles ist am Start. Alles ist digital. Let's fucking go, weil das ist einfach, das ist nice. Ich bin allerdings auch jemand, der immer noch gerne Bargeld in der Hand hat, weil ich auch der Meinung bin dazu, dass Kinder gerade im Aufwachsen Bargeld irgendwie verstehen müssen, das mal sehen müssen, um den Umgang mit Geld noch mal ein bisschen physischer zu machen. Also
ja, Kinder und Arbeitslose. Das ist Kinder, absolut richtig.
Kinder und Arbeitslose. Also da bin ich aber auch noch von überzeugt. Das heißt nicht, dass ich irgendwie dazu stehe und sage, schafft das Bargeld ab, sondern ich nutze einfach diese Convenient-Möglichkeiten, weil ich auch mit Geld umgehen kann, behaupte ich. Zumindest. Respektive nochmal Blick zurück auf die Uhrengeschichte von letzter Episode.
Ja, ja. Nee, aber da muss ich direkt mal reingrätschen. Ich habe, seit ich Apple Pay und PayPal und was weiß ich alles habe, habe ich bei vielen Transaktionen die Realität zum Geld komplett verloren. Also das macht es mir extrem einfach, Kaufentscheidungen zu treffen, die ich mit Bargeld niemals treffen würde. Niemals. Absolut niemals. Gerade bei virtuellen Spieleinhalten ist es bei mir so, dass ich schon Dinge gekauft habe, wo ich mir, wenn ich jetzt aktiv drüber nachdenke, wenn ich im Laden stehen würde und das Geld bar in der Hand hätte, würde ich sagen, das ist es mir nicht wert. Wenn ich im Laden stehe und ich sehe, das kostet 49,99 €, dann denke ich mir, das sind 50 €, das sind 100 Mark, das kannst du vergessen. Und dann gehe ich dran vorbei und kaufe es mir nicht. Online oder komplett kontaktlos, einfach Handy drüber ziehen, Dankeschön, Fingerabdruck, bis morgen. Du verlierst so ein Stück weit den Wert des Geldes. Das geht mir schon so.
Findest du? Ja, also ich habe das nicht. Also ich bin aber ein geiziger Motherfucker so in bestimmten Situationen. Also nicht, also ich würde sowas einfach nicht machen. Also ich Keine Ahnung. Ich habe das mal erzählt.
Hast du dir nicht letztens erst einen richtig krassen Skin gekauft in CSGO? Ich habe einen Stream von dir gesehen, da hast du legit gesagt,
naja, aber wenn du den Skin nicht hast, hier ohne Dränglor, mir so Schmutz, dann brauchst du gar nicht mehr spielen.
Und dann hat er die Sache so,
also, naja, aber der kostet ja nur 2000 Euro.
Ja, okay, da hat er mich. Ich kann nichts auf diese Argumentation sagen, da hat er mich. Das heißt aber, ich möchte nochmal sagen, dass es nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, was Geld wert ist. Also, das heißt nicht, dass ich denke, oh, das ist ja eine lustige Zahl, sondern ich bin mir schon bewusst darüber, dass das eine Menge Geld ist. Aber
ja,
das kann ich nicht sagen.
Darum geht's ja auch nicht. Du musst es ja immer gemessen am Einkommen sehen, weißt du? Gemessen am Einkommen haben wir, glaube ich, beide ein ganz gutes Gefühl dafür, was verschwenderisch wäre und was nicht verschwenderisch ist, also was im Rahmen des Budgets liegt. Aber so allgemein, glaube ich, macht dieses kontaktlose Zahlen auch für uns, weil wir sind ja beide jetzt nicht reich aufgewachsen. Es macht sehr, 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 sehr einfach, solche Entscheidungen zu treffen.
Ja, aber ich mag diesen Komfort halt. Also ich habe mich daran gewöhnt und ich finde das nice. So, das ist erstmal die Thema-Initiierung. Und ich habe eine Dokumentation gesehen, das ist genau vor dieser Aufnahme, habe ich diese Dokumentation gesehen und die ist von Marktcheck. Abzocke mit kontaktlosen Zahlfunktionen. Und ich dachte, hä? Wait a minute. Gucke also da rein. Das ist so eine, warte, ich mache die mal ganz kurz auf. Das ist so eine Doku, die geht 7 Minuten 56. Die ist von Marktcheck. Und zwar hat die 500.000 Aufrufe und ist vom September. Und die zeigt. Und das ist so absurd. Ich beschreibe erstmal, was in dieser Dokumentation passiert. Und dann versuchen, kommst du entweder auf den Denkfehler oder ich werde den einfach nochmal erklären. Also,
okay.
Marktcheck. Dramatische Musik. Es ist ein Typ unterwegs mit Latze, der ein Gerät in der Hand hat. Und zwar ein Gerät zur kontaktlosen Zahlmöglichkeit. Das ist so ein übliches, das kann man sich wahrscheinlich auch für zu Hause kaufen, damit man einfach kontaktlos zahlen kann. Kann man ja einen Rechner anschließen oder ist irgendwo mit Bluetooth, mit irgendwas verbunden. Also es ist krass. Und mit diesem Gerät in Verbindung mit seinem Handy geht er durch die Innenstadt von irgendeiner Stadt und hält das den Leuten ans Portemonnaie. Und der Aufbau dieser Dokumentation ist dann, es geht weiter, der Aufbau dieser Dokumentation oder dieses Berichtes ist dann, wie die Abzocke funktioniert, nämlich, dass der das einfach ins Portemonnaie hält und auf einmal piep und dann, oh mein Gott, die haben mir was abgebucht. Oder der geht dann zu Leuten hin und dann zeigt der, ja, mein Portemonnaie, da sind aber zwei Karten drin, das sollte eigentlich nicht funktionieren. Piep, geht trotzdem und alles total dramatisch. Und auch dramatische Musik im Hintergrund und so von wegen, und alles aufgebaut und oh mein Gott, wie kann das eigentlich sein? Und was geht? Und dann rufen die bei der Bank an und die Bank so, kann ich Ihnen leider nicht sagen, das geht nicht, können wir kein Statement zu machen. Und dann wird auch dramatisch aufgebauscht, so von wegen, keine Bank, mit der wir gesprochen haben, hat uns ein Statement dazu geben können. Was ist der Denkfehler, Karl?
Der Denkfehler ist, dass eine Zahlung immer bestätigt werden muss.
Nicht nur,
also grundsätzlich, ich habe auch mit meinem Finanzmann darüber gesprochen und er hat mir gesagt, dieses kontaktlose Zahlen, also gerade Apple Pay, ist halt 100.000 Mal sicherer als eine Kreditkarte. Und eine Kreditkarte ist ja schon, also galt ja immer so als Maß aller Dinge. Und das liegt daran, weil du beim Bezahlvorgang bei Apple Pay zum Beispiel generierst du eine Vorgangsnummer. Du arbeitest noch nicht mal mit der Kreditkartennummer oder mit der Kontonummer, mit sonst irgendwas, sondern du generierst eine einmalige Nummer, die für diese Transaktion gültig ist und für keine andere. Und diese Transaktion muss bestätigt werden. Und zwar bei mir
mit also dem Face ID. Sicher.
Face ID, du kannst es mit Fingerabdruck machen. Da gibt's mehrere Möglichkeiten, da gibt's mehrere Instanzen und ich glaube, du kannst nicht mal einstellen, dass du nicht bestätigen musst. Also du kannst nicht einfach sagen, wenn da was reingeht, dann das hier wird schon recht haben, wie das mal funktioniert. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist hundertprozentig unmöglich, mir diese kontaktlose Bezahlscheiße da mich da irgendwie zu veralbern. Geht gar nicht.
Erstens, okay, das ist sehr Apple Pay spezifisch, weil das auch viel mit Handy ist und so und du musst Face ID nutzen und so, da geht gar nichts. Weil du musst auch
diese EC-Karten.
Ich meine die EC-Karten, aber der Grund, warum das ich saß legit vor diesem Bericht und dachte mir, hä? Sag mal, was ist mit euch? Das ist eine Überweisung. Bruder, welcher Verbrecher macht denn auf seinen Namen ein Konto auf, geht mit seinem kontaktlosen Bezahlgerät von A nach B und bucht sich unter seinem Namen?
Oh Gott, nee, da muss ich dir einen Reality-Check geben. Oder muss ich dir einen Reality-Check geben? Ich habe tiefe Einblicke gehabt in das Kriminalitätsdasein. Und in Berlin wird das ähnlich gemacht. In Berlin,
oh Gott.
In Berlin gibt es höchst organisierte Vereinigungen, die das auch mit Überweisung machen. Und die machen das auf folgende Art und Weise: Die holen sich irgendeinen armen Schlucker, der keine Schufa, also der Schufa-Einträge hatte, meistens Obdachlose waren das. Und mit denen gehen sie zur Bank und die kriegen dann, keine Ahnung, 50 Euro oder so und müssen dann ein Guthabenkonto eröffnen. Guthabenkonto, für alle, die das nicht wissen, ist ein Konto, das in Deutschland jeder kriegen muss. Die Bank kann dir unabhängig von deinem Schufa nicht verneinen, dir dieses Konto zu geben. Ein Guthabenkonto bedeutet, du kannst davon nichts abheben, du kannst nicht in den Dispo, es gibt sowas wie Dispo bei dir nicht. Das, was drauf ist, wird geprüft und wenn es drauf ist, kannst du damit arbeiten, aber ansonsten nicht. Das ist quasi das Letzte vom Letzten, was du in Sachen Bankkonto von der Bank bekommen kannst. So, und diese Organisationen gehen dann zu den Leuten, zu den V-Männern sozusagen, zu den Obdachlosen, lassen sich diese Konten erstellen und arbeiten dann mit den Konten. So, und jetzt kommt der Clou. Wenn dann die Polizei anfängt zu ermitteln, wo denn das Geld hinging, dann gehen die zur Bank, machen dann eine Anfrage und dann kriegen sie die Kontaktdaten zu dieser Person und die hat noch nicht mal einen scheiß Wohnort.
Ja.
Also das ist halt ein Obdachloser. Der heißt halt Wilhelm Rupert. Ja. Und die wissen, oder ist, der war in Berlin letzte Woche, aber wo der heute ist, keine Ahnung.
Aber ist also ist es nicht so, dass Überweisung, das wird ja wahrscheinlich, kann man von diesem Guthabenkonto dann irgendwas wegüberweisen oder?
Na klar. Na klar.
Das heißt, das wird dann einfach ins Ausland überwiesen wahrscheinlich.
Naja, da gibt's Spezialkonditionen, dass du eine einmalige Bevollmächtigung bekommst. Das machen die in den meisten Fällen auch. Also die lassen dann noch so eine einmalige Bevollmächtigung ausstellen von dem Kontoinhaber, wo dann drin steht, Herr so und so hat die komplette Gewalt darüber, heute am so und so vielsten über dieses Konto zu verfügen oder Abbuchung zu machen oder sonst irgendwas. Und das ist ein Zettel, der wird von den Bankmitarbeitern noch nicht mal dokumentiert. Da gehst du vorne an den Schalter hin, zeigst deine Vollmacht vor und sagst, jo, ich darf, dann geht das in Ordnung. Und dann darfst du darüber verfügen, kannst die Scheiße abheben, da muss der Typ noch nicht mehr dabei sein. Du kannst es auch super easy machen und gehst einfach dann mit der Person nochmal dahin. Gehst dann an den Schalter oder zu dem Bankkaufmann oder Kauffrau und lässt dir das dann auszahlen. Also das geht und das wird auch gemacht und das wird auch viel gemacht. Und das war allerdings im Bereich Online-Betrug und so. Ne? Also das haben die super oft gemacht, wenn die, keine Ahnung, wo hab ich's? Beim iPhone-Verkauf wird das oft gemacht. Da wird, wenn ein neues iPhone rausgegangen ist, dann wird das deutlich unter Neupreis irgendwo auf eBay gestellt und sonst irgendwas. Und dann, wenn das Geld auf das Konto dann überwiesen worden ist, dann ja, die Ware wirst du nicht kriegen. Und wenn dann ermittelt wird, dann findet man heraus, dass dieses Konto irgendeinem Obdachlosen gehört und dass es ein Guthabenkonto ist und dann hören die auch schon auf zu ermitteln. Also das wissen die auch schon, da kommen die nicht dran. Also du kannst doch mit Konten sehr viel Scheiße machen. Das ist so
aber die kannst Moral du einfach, von der Geschichte. Kannst du einfach dein Konto, kannst du einfach an ein NFC-Gerät, ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein x-beliebiges Konto an irgendeine kontaktlose Bezahlmöglichkeit knüpfen kannst und dann durch die Innenstadt deiner Stadt gehst und dann das ist legit in diesem Bericht so. Der geht durch die Innenstadt und macht überall Piep, 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 Piep. Und buch also, mal ab. Der geht an alle also Tassen. Das ist total Banane.
Ich glaube, so einfach, wie die das da in dieser Dokumentation darstellen, wird es nicht sein. Aber es ist auf jeden Fall, also, Bruder, ich habe schon Pferde kotzen sehen. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas geben kann. Und ich weiß, dass auch viel Schundluder mit Konten betrieben wird. Und ich weiß, dass es Möglichkeiten für Kriminelle, Bruder, die Welt der Kriminalität ist auch für mich, da gibt's halt Milliarden von Dingen, von denen wir noch nicht mal eine Ahnung haben, dass das so gehen könnte. Ja. Weißt du? Die kommen also, auf Ideen, das kannst du, die haben Bauernschleue. Weißt du? Wir sitzen da und sagen so, naja, ich weiß, was ein T-Konto ist, ne? Ich kann hier, soll ihm haben. Und die sagen, Bruder, was interessiert mich dein T-Konto? Ich weiß, wie ich ein Konto erstelle, ohne dass jemals irgendjemand herausfindet, wer ich bin und was ich mache.
Ja. Das ist der Grund, warum mich diese Sache so aufgeregt hat, ist, weil gerade in Deutschland so ein technologisches Steinzeitalter herrscht, so.
Ja.
Und jedes Mal, wenn so ein Bericht rauskommt, der sich mit Kritik hin oder her, ich lasse jetzt mal den Aspekt deiner potenziellen kriminellen Erfahrung mit einfließen. von wegen, ja, ich mache ein Guthabenkonto auf und wer weiß, wie viele Obdachlose du in deinem Telefon eingespeichert
hast. Das Ding ist, woher ich das weiß, ich war niemals selber in diesem kriminellen Bereich tätig, aber
du hast in der Bank gearbeitet, ne?
Ich habe in der Bank gearbeitet, in der Deutschen Bank in Berlin und da hatte ich mehrere Privatkunden, unter anderem auch viele EVs, die auch Buchhaltung gemacht haben und zwar die Buchhaltung von in den allermeisten Fällen Sicherheitsfirmen in Berlin und da könnt ihr euch vorstellen, Sicherheitsfirmen, Berlin, Buchhaltungsfirmen, die EV sind, da stimmt was nicht und da stimmt auch was nicht und da kriegst du halt super viel mit.
Okay, aber diese Der Kicker ist halt dieses, Bruder, wir leben in einem Zeitalter, wir leben in einem Bereich, oder wir haben in einem Bereich gelebt, oder was auch immer, wo wir technologisch abgehängt werden einfach, ne, weil die Leute mit Innovation nicht mehr klarkommen. Und wenn ich dann solche Berichte sehe, wo irgendjemand durch die Innenstadt geht und reihenweise irgend so ein Gerät an der Tasche hält und dann 1 Euro von irgendwem abbucht und dann sagt, ja, das haben sie aber nicht mitgekriegt, wie ich 1 Euro abgebucht habe, ne? Das wurde direkt auf mein Konto überwiesen, was auf meinen Namen läuft, lol. Ich dachte so, Bruder, was willst du denn jetzt sagen? Was ist denn jetzt die Message? Ist die Message, dass die Leute aufpassen sollen, dass sie das in so eine Portemonnaies packen sollen, die geschützt sind, RMF-sicher oder so heißt das ja? Mhm. Diese Near Field Communication, NFC, funktioniert ja nur, wenn du das ganz nah ranhältst auf wenige Zentimeter. Genau. Und wenn du das in so ein extra Portemonnaie packst, was besonders isoliert ist, dann passiert das halt nicht. Ist das jetzt so ein Absatzmarkt dafür? Oder sollen die Leute aufhören, diese Karten zu bekommen? Was ist denn jetzt das Statement? Muss man da einfach allgemein skeptisch sein? Oder, Alter, ich dachte,
ohne
komm,
mir, was soll ja, das? Ohne die Doku gesehen zu haben, kann ich mir halt vorstellen, dass 8 Minuten nicht ausreichen, um das ausreichend zu bewerten. Und für mich persönlich, verschlossen sein vor solchen Technologien ist halt absoluter Schwachsinn, weil sie mein Leben sehr viel einfacher gemacht haben in der Vergangenheit. Aber was beim Deutschen auch sehr wichtig ist, es muss aufgeklärt werden. Und das ist allgemein nicht verkehrt. Also da sollte es Aufklärung drüber geben. Es könnte die Möglichkeit bestehen, dass solche Dinge gemacht werden. Und deswegen kann man sich dagegen schützen. Und das funktioniert folgendermaßen. Man sollte sich nicht vor der Technologie verschließen, sondern man sollte sich auch, was das Equipment angeht, auf den Stand 2019 bringen. Ne?
Ja. Ja.
Aber ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist ultra gefährlich und potenziell nicht zweckdienlich, sowas für ein deutsches Publikum zu verbreiten, weil der Deutsche an sich denkt sich, der Deutsche, der über 50-jährige Deutsche sitzt mit seiner Frau Hildegard vor seinem Fernseher, Röhrenfernseher und sagt, ich wusste das doch und Hildegard zerschneidet schon die Karten, weißt du? So ein Ding.
Ja. Ich versuche mal einen Konsens zu finden, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, aufgrund deines Fachwissens, dass es tatsächlich möglich ist, im Rahmen von Kontobetrug tatsächlich Dinge von A nach B zu machen. Und ich versuche mal so einen Mittelweg zu finden, zu sagen, dann holt euch doch so ein scheiß Portemonnaie, Alter. Holt euch ein scheiß Portemonnaie, aber verschließt euch nicht neuer Technologie. So ein Ding ist das. Apple ja, Pay ist übrigens der Überschritt. So.
Ist es auch. Apple Pay ist der Überschritt. Und ich glaube auch, dass die Leute, die so einen Betrug machen mit Konten, dass die Besseres und Lukrativeres zu tun haben in ihrem kriminellen Dasein, als mit so einem Gerät durch die Aachener Innenstadt zu stolpern und einen Euro abzubuchen. Piep, piep, piep. Piep, piep. Ich glaube, die haben Wege und Möglichkeiten, wie die da deutlich mehr Geld machen können. Und die sind nicht drauf angewiesen mit so einem Scheißgerät. Haben die gesagt, was so ein Gerät kostet?
Nee, keine Ahnung.
Ja, weil das ist nämlich schon ein weiterer Punkt, den ich mir überlegen würde. Wenn so ein Scheißgerät, keine Ahnung, was kostet, was wird so ein Gerät kosten? 400 Euro? Bestimmt, oder?
Ich, nochmal, keine Ahnung.
Muss aber man das nicht auch, 200, muss, ja. Ich meine, wir leben in Deutschland. Muss, wenn das in Deutschland passiert, muss das nicht auch irgendwie registriert sein? Du kannst doch in Deutschland, im Bürokratiehimmel Deutschland, kannst du doch so einen Scheiß nicht einfach kaufen und dann benutzen. Du musst es doch irgendwie behördlich registrieren lassen.
Nee, das kannst du hundertprozentig einfach so benutzen.
Ich kann mir so ein Gerät kaufen und kann jetzt quasi zu Isa ins Wohnzimmer gehen und sagen,
zahl mal! Ja, du kannst, hast du, ich habe letztens auch, kommen wir zum nächsten Thema. Schließen wir das mal kurz ab. Digitalisierung, da sind wir ja gerade groß drin. Nächster Teilbereich. Ich habe eine Dokumentation, ich gucke viele Dokumentationen, gesehen über Stasi. Und jetzt fragt ihr euch, lol, was ist Digitalisierung? Kann man nicht weiter davon entfernt sein? Aber es ging um einen jemanden, der damals aus der DDR ausgewiesen wurde und der jetzt Anträge schreibt auf Akteneinsicht. Und diese Anträge werden dann bearbeitet und so weiter und so fort. Und mittlerweile kann man diese Anträge auch online machen. So, und in dieser Dokumentation, und das ist kein Joke, hat er so ein Gerät, wo er seinen Personalausweis einscannen kann, weißt du? Also so einen kleinen, so ein Kartendings, wo du deinen Perso reinschreibst,
ja,
und
dann
gibst du einen PIN ein. Und das Kamerateam hat es geschafft, zu zeigen, wie er ganz in Ruhe sein Perso da reinschiebt und sein PIN eingibt. Und ich sitze vor dieser Doku und denke, what, Bruder? Ich will den PIN jetzt nicht sagen, aber wenn man die Doku findet, dann wird man den PIN relativ schnell wissen. Aber ich denke, wie zur Hölle kannst du das nicht einfach rausgeschnitten haben? Selbst wenn das unter allem Aluhut-Aspekten ein falscher PIN ist, den er einfach so, ja, Herr Schmidt, geben Sie den einfach mal ein, ist. Aber Bruder, das Kamerateam hält voll auf dieses Gerät drauf. Er schiebt sein Perso da rein, drückt die Zahlen, die vier Kombinationen, und dann geht das weiter. Und ich denke, Alter, Bruder, der hat gerade einen, wie ironisch ist es, der füllt gerade einen Antrag aus, um Akteneinsicht zu bekommen für ein Instrument, was ihn in einer Zeit seines Lebens total überwacht hat und wird da von einer Kamera gefilmt, die zeigt, wie sein PIN von dem Perso-Online-Dienst ist. Und ich fand das so skurril. Ich fand das so skurril. Einfach um mal die Brücke zu schlagen. Das war so merkwürdig skurril. Also was es da alles gibt in dem Bereich. Lol. Kann man ja alles machen.
Datenschutz ist ein Thema, das ist super, super hoch angesiedelt. Auch wieder beim Deutschen. Aber ich glaube, ich habe schon so viele.
DSGVO ist so beschissen, Alter.
Ja, Mann, ich habe auch, aber wenn du darüber sprichst, gewisse Dinge veröffentlicht werden, die eigentlich nicht veröffentlicht werden sollten. Was ich da schon alles gesehen habe, das kannst du dir nicht ausdenken. Ne? Das kannst du dir nicht ausdenken. Teilweise habe ich wirklich das Gefühl, gerade im Zeitalter von YouTube, wo ja jeder dieser Broadcast Yourself, jeder kann ja ins Internet stellen, was er möchte. Gerade da ist im Bereich, du solltest vielleicht mal ein bisschen vorsichtig mit dem sein, was du da vor deine DSLR-Kamera hältst. Ich habe schon komplette Strafanzeigen. Wurden da schon vorgezeigt, Vorladungen wurden vorgezeigt.
Ich denke mir, ja, Bruder. Ja, ja.
Da ist deine Adresse, da ist dein Klarname.
Vor- und Zuname, rechts. Alter Schwede.
Und nicht nur das, rechts ist der Vor- und Zuname von der Sachbearbeiterin und die Nummer und das und jenes. Und ich denke mir so, oh Gott, das kann doch, also wirklich, dass die. Ich hab ja nichts gegen den Drang, sich zu verbalisieren. Wenn man sowas bekommt und man möchte da gerne ein Video drüber machen, dann soll man das machen. Aber man sollte sich über sein Intellekt im Klaren sein und aber auch über den Affekt, den man vielleicht erleiden kann. Und zwar, dass man dann in dem Moment vor dieser Kamera sitzt und sich denkt, ihr glaubt mir das nicht, aber ich zeig euch das jetzt immer. Guckt mal, ich hoffe, die ist scharf, die Kamera. Und denkt mir, ja, die ist scharf. Und ja, da ist auch nichts bearbeitet worden. Und jetzt hat das komplette Internet, wenn es denn möchte, alles über dich. Und da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. So maximal vorsichtig.
Ja, bewusst mit den eigenen Informationen umgehen, ist ja nochmal was Besonderes. Aber nochmal, um auf diesen DSGVO-Scheiß umzugehen, das hat ja nichts geändert. Also die DSGVO hat ja nichts geändert. Es ist nur ein neues Dokument, wo du sagst, ja, habe ich gelesen. Also, ist okay. No one gives a fuck. Und wenn du jemanden ans Bein pissen willst, den du nicht magst, dann kontrollierst du, ob das alles erfüllt wird. Und wenn es erfüllt wird, hast du Pech. Und wenn es nicht erfüllt wird, ach, dann kann ich den ans Bein pissen. So, DSGVO ist einfach wieder so eine sinnlose Scheiße, Alter. Bewusst mit Daten umzugehen, ist etwas, was man lernen sollte. Genau wie man mit Geld umgehen lernen sollte. Da ist einfach so, das ist etwas, was Eltern wieder in ihren aus aktuellen Umständen, weil sich das so entwickelt hat, in ihre Erziehungsmethoden mit eingehen lassen, so von wegen, gib nicht einfach irgendwie in deinen Namen, so, wenn irgendwer Fremder dich fragt, dann heißt du halt Marco, obwohl du Mädchen bist, oder Helene oder so, weißt du? Dieser bewusste Umgang mit Privatsphäre, das ist halt, ich meine, das ist bei uns, also bei dir und bei mir, eh nochmal so ein bisschen auf komplett paranoide Zustände hat das ja fast. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo das kommt einfach in der Erziehung mit rein. Also das muss da mit reinkommen. Wenn Eltern fit sind, dann bringen die das da auch mit rein und dann ist das gut.
Hast du von dem Fortnite-Kit vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gehört? Wahrscheinlich nicht. Da war ein 12-Jähriger, hat sich gedacht, jo, ist eine richtig gute Idee, dass ich auf YouTube meine Fortnite-Künste übertrage.
Ja.
Und in Sachen Aufklärung hat er wohl nicht so ganz viel bildungstechnisch und erziehungstechnisch mitbekommen. Das bedeutet also, er war da sehr offen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis der erste, Gott behüte, aber ich glaube, das wird wohl einer gewesen sein, der sehr starkes Interesse hat an Kindern in diesem Alter, das mitbekommen. Und er hat dann auch mit dem gesprochen und gechattet und er war super euphorisch, dass er da jemanden hat, der mit ihm kommuniziert und sein Chat ist aktiv und sonst irgendwas. War weitestgehend zurückhaltend mit den privaten Informationen, die er da rausgegeben hat. Also Name und Vorname ist wohl rausgegangen, aber ansonsten nichts. Bis er dann den entscheidenden Fehler gemacht hat und gesagt hat, er möchte den Stream jetzt beenden. Also irgendeiner war das, den er jetzt beenden möchte. Und er wurde dann von dem Typen gefragt, warum willst du denn ausmachen? Ist ja noch so früh und ist noch der ganze Abend noch vor uns. Und dann hat er gesagt, er muss jetzt zum Fußballtraining und hat dann seinen Verein genannt. Und die Geschichte war ihm dann wohl so skurril, also diesem 12-Jährigen, dass er seinen Eltern darüber Bescheid gegeben hat, dass er einen Fan hat, der sich so stark für seinen lokalen Fußballverein interessiert. Hm. Und dann ist der Vater auf den Trichter gekommen und hat, sagen wir mal, sich darüber informiert, was da überhaupt abgegangen ist. Ja. Komplett Kette gedreht. Und tatsächlich konnte dann da Schlimmeres verhindert werden, weil der Typ ist dann da aufgetaucht. Also da ist dann ein Typ aufgetaucht, der dann sofort festgenommen worden ist. Also erstmal so vorsorglich befragt und dann auch unter Gewahrsam genommen ist, nicht mit Handschellen oder so. Und im Verlaufe der Ermittlungen hat es dann herausgestellt, dass der Mann irgendwie Ende 40 gewesen ist, der Typ das auch gewesen ist und dann im Endeffekt dann auch eine Verurteilung bekommen hat wegen kinderpornografischen Inhalten auf seiner Festplatte. Ne? Also schaut dann an der Eltern da draußen, wenn ihr Kinder habt, die im Alter sind, in dem man fähig ist, einen PC zu bedienen, dann kann ich da wirklich nur empfehlen, auch in diesem Bereich erstmal euch selbst zu informieren, was ihr wahrscheinlich macht, wenn ihr diesen Podcast hört, und dann aber auch eure Kinder zu informieren und da auch gewisse Restriktionen vorzusetzen. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass ein 12-Jähriger unter keinen Umständen irgendwo streamen sollte. Irgendwelche Inhalte übertragen oder YouTube-Videos machen. Da bin ich großer Gegner davon. Ich bin auch großer Gegner von diesem ganzen Kinder-YouTube-Star-Ding. Jetzt werden einige sagen, du bist doch noch neidisch, dass sie so viel Geld verdienen. Glaub mir, bin ich nicht. Da bin ich überhaupt nicht neidisch drauf. Ich gönne denen das Geld, aber ich bin der Meinung, man sollte mit dem, was die da machen, nicht das Geld verdienen. die sollten einfach keine YouTube-Videos machen, die sollten nicht streamen. Eltern sollten ihren Kindern nicht ermöglichen, so eine Plattform in dieser Art auszuführen.
Ich gehe sogar noch weiter, Alter. Ich gehe da viel weiter. Ich bin der Meinung, dass man grundsätzlich als Standing haben sollte, Bruder, du machst die YouTube-Scheiße nicht, bevor du nicht eine richtige Ausbildung abgeschlossen hast und weißt, wie die Realität aussieht, weil ich oft das Gefühl habe, dass diese Volldeppen da draußen in ihrem Influencer-Segment überhaupt nicht wissen, wie es ist, mit 1.400, 1.500 brutto eine Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu bezahlen, um ein bisschen dankbarer und geerdeter durchs Leben zu gehen. Denn oft ist genau das Problem, was ich mit 99% von diesem Influencer-Scheiß habe, dass die absolut nicht geerdet sind und nachdem sie ihren dritten AMG präsentieren und in irgendeiner Form gar nicht wissen, was die Realität eines Otto-Normal-Mitbürgers ist. So, du gehst da mit einer Selbstverständlichkeit ran, dass du deine 500 Quadratmeter Loftwohnung im mehrstöckigen irgendwo in Berlin oder und deine zwei Autos in der Tiefgarage hast und dann mit lauter Musik durch die Innenstadt pumpst und dir denkst, du bist der König von Frankreich, aber du hast überhaupt keine Ahnung, wie es ist und triffst dann Entscheidungen, die nachhaltig für dich einfach dazu führen, dass du deine Zukunft versaust, die du hättest absichern können mit dem Glück, und das ist genau das, was du und ich haben, mit dem Glück, einen Beruf zu machen, also ich nenne es jetzt mal Beruf oder eine Tätigkeit auszuführen, die das ist, das, was wir hier machen. Wir nehmen jetzt hier einen Podcast auf, aber wir streamen und machen dämliche Scheiße im Internet. Du guckst den ganzen Tag irgendwelche Videos mit irgendwelchen Sperren drinne und ich laber rum und mach das auch manchmal und dann zocke ich noch ein bisschen was nebenbei und damit verdienen wir unser Geld. Und jetzt stell dir mal vor, was passieren würde, wenn du 16 oder 17 Jahre alt bist, genau die gleiche Reichweite hast und oder mehr als jetzt und dann da stehst und denkst, du bist einfach Krösus und hast die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dabei bist du einfach
nur ganz ehrlich.
Ich bin noch nicht fertig.
Okay.
Dabei bist du einfach irgendein Typ mit einer Mecklemore-Frisur, der einmal die Woche zu seinem Lieblingsfriseur geht, sich irgendeinen Krapfen aus dem Bäcker rauszieht und dann in irgendeiner Form denkt, er hat das Leben verstanden und irgendwelche Weisheiten ins Internet presst, aber du noch nie das Gefühl hattest von, okay, jetzt muss ich zwei Wochen mal ein bisschen zurücktreten und habe 50 Euro die Woche oder 25 Euro die Woche, wo ich mir eine Packung Nudeln holen kann und dann gucke ich mal, wie ich klarkomme, aber ansonsten beschränke ich mich darauf, einfach mal nicht so viel auszugeben, und ich würde mir vorstellen und wünschen, dass genau das der Maßstab wäre bei der Herangehensweise, wann wird man wie irgendwo Influencer und wann entscheidet man sich, das als Job oder Berufsgruppe zu machen. So, jetzt bin ich fertig.
Ja, ich meine, bei mir geht's auch relativ schnell. Also ich kann euch nur sagen, dass ich kenne mich mit, wenn du eins lernst im fortgeschrittenen Alter, dann ist es, dich selber so ein Stück weit einschätzen zu können. Und eine Fähigkeit, die ich habe, ist, ich kann mein jüngeres Ich, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen. Ich bin realistisch und realitätsnah genug, um mein früheres Ich sehr gut einschätzen zu können. Wenn ich mit 18 oder 19 oder 20 und meinetwegen auch 21, bei mir hat so dieses Erwachsenwerden sehr spät angefangen. So mit 25, 26, 27 rum, würde ich sagen, da war das so langsam so weit, dass ich angekommen bin in der Realität. Alles davor war kompletter Höhenflug. Und wenn ich die Reichweite gehabt hätte oder überhaupt den Luxus, so viel Geld zu haben und so einen Beruf auszuüben, ich wäre wahrscheinlich, das wäre nicht gut gegangen. Und zwar egal in welchem Bereich. Schulden, ich hätte komplett über meinen Verhältnissen gelebt, weil mir jede Bank jeden AMG dieses Planetens gegeben hätte und ich hätte ihn angenommen, ich hätte ihn dankbar angenommen. Geschlechtskrankheiten, ich hätte alles mitgenommen, was es gibt auf diesem Planeten. Ich wäre komplett fernab von Gut und Böse. Und genau sehr, sehr viele von diesen Menschen existieren da draußen. Ich habe erst letztens wieder die Erfolgsgeschichte von so einer gescheiterten YouTube-Existenz gesehen, der tatsächlich ein Video darüber gemacht hat, sein großes Comeback-Video, wo war ich im letzten Jahr und wie viel Schulden habe ich, dann das Follow-up-Video, das ist meine derzeitige Wohnung, irgendwie so eine 25 Quadratmeter Harzer Bude, komplett leer. Mit dem dritten Video, ich fange jetzt wieder neu an, so und so viel Schulden habe ich, so und so viel Geld brauche ich. Und dann dem vierten Video, was mich besonders belustigt hat, ich war beim Gewerbeamt und die haben mir gesagt, das Finanzamt hat mir einen Stopp, ich darf kein Gewerbe eröffnen, aber ihr könnt hier weiter spenden und bitte macht das auch, damit wir dem Finanzamt gemeinsam zeigen können, dass ich doch noch Geld hiermit verdienen kann. Wo ich mir dann denke, Bruder, du hast von nichts eine Ahnung, was in irgendeiner Form Realität bedeutet. Also du hast von überhaupt nichts eine Ahnung und du wirst damit sehr hart erneut auf die Fresse fliegen. Das sind keine Einzelfälle, das passiert am laufenden Band. Ich glaube, die Dunkelziffer von den Leuten, die insolvent sind im YouTube-Bereich, ist sehr hoch.
Riesig, ja.
Riesengroß, weil das ist so die Reihenfolge. Die Reihenfolge heutiger Influencer ist, du musst was zeigen. Das ist ja auch dieser komplette materialistische Instagram-Lifestyle, den die allermeisten pflegen, weil es eben bei den Kiddies gut ankommt. Wo wir beide zum Glück nicht drauf angewiesen sind. Erstens, weil wir so ein Leben nicht haben und zweitens, weil wir auch kein Instagram haben, das besonders gut funktionieren würde, weil wir da nichts hochladen. Und diese Leute sind dazu gezwungen, mit den ersten 100.000 Abonnenten einen AMG sich zu kaufen, den sie dann präsentieren können. Dann geht's darum, es geht immer darum, mit den anderen mitzuhalten. Es geht immer darum, mit Monte mitzuhalten. Du brauchst eine
der
Rolex.
Der Lambo liest sich nicht von alleine, der Lambo.
Derzeit ist es so, fällt dir irgendein größerer oder mittelgroßer YouTuber ein, der noch kein Video hat mit diesem Uhrentypen?
Marc
Gebauer? Diesem ehemaligen CSGO-Caster, übrigens, Respekt, Alter, was du da in diesem Bereich aufgebaut hast. Ich glaube, der ist nämlich steinreich.
Warte, der ist CSGO-Caster gewesen?
Der war CSGO-Caster, ja. Der kommt aus diesem Ganzen, wenn mich nicht alles täuscht. Bruder, wenn du das hörst und es stimmt nicht, dann tut mir das sehr leid. Aber ich meine ihn zu kennen als CSGO-Caster oder CS-Caster. Der macht doch mittlerweile mit allen Videos. Und das sind teilweise Leute, von denen ich nicht nur denke, sondern ich denke zu wissen, dass diese Uhr für 140.000 Euro, die du da gerade kaufst, weit über deinem Budget ist.
Ja, ja, ja.
Naja. Mittlerweile, du siehst ja die Reichweite einer Person, du siehst, was er macht an Klicks, an Partnerschaften, an Platzierungen. Und dann kannst du eigentlich relativ sicher einschätzen, wie viel Kohle der damit macht. Und wenn du dann eine Zahl, also wenn du den Preis der Uhr hörst, dann denkst du dir, Bruder, das ist über deinen Verhältnissen.
Weit,
ja. Und wenn es in ist, gerade sowas zu haben, vor 2 Jahren war es das dicke Auto, mittlerweile ist es das dicke Auto mit der Designer-Klamotte und der ultra teuren Uhr, iced out. Es geht doch nur noch darum zu zeigen, wie viel materialistische Dinge du besitzt und wie toll das alles ist. Und das ist eine Scheinwelt, das ist eine Illusion, das geht nicht lange gut und ja, ich stimme dazu, Mann. macht was aus eurem Leben, bevor ihr anfangt, Influencer werden zu wollen. Eine andere Meinung habe ich über E-Sportler. E-Sport ist ja auch so quasi der Bereich Influencer, aber bei einem also wenn du wirklich...
Da musst du rein, insane, da musst du von früher...
Ja. Wenn du insane gut bist in einem Spiel, weißt du, und das sind wirklich Ausnahmespieler, dann musst du da früh committen.
Ja.
Und dann kann man das auf Eis legen. Da würde ich sogar dazu raten, die schulische Bildung auf Eis zu legen. Ja, weil man teilweise mit 16, 17 verpflichtet werden kann und wenn ein Angebot kommt von TSM oder von irgendeinem anderen großen Verein, Bruder, dann melk die Kuh, Mann. Dann melk die Kuh. Und mittlerweile ist E-Sport auch so groß und so allgegenwärtig, dass das auch Schulen und Universitäten verstehen. Wenn du dann Anfang 20 anfängst, deinen Bildungsweg neu aufzugreifen. Aber für mich persönlich, in meiner persönlichen Wahrnehmung, besteht auch ein sehr großer Unterschied zwischen einem geregelten Leben als Profi-E-Sportler und dem absolut nicht koordinierten, absolut nicht organisierten Leben eines Influencers. Als E-Sportler arbeitest du 12 bis teilweise 16, 18 Stunden jeden Tag. Und du hast Manager und Trainer und Assistant Coaches und mittlerweile Physiotherapeuten und Masseure und sonst irgendwas. Du hast so einen strikten, durchgeplanten Tagesablauf, dass du da nicht weit abdriften kannst. Also du kannst da nicht einfach in so ein Loch verfallen wie Tanzverbot mit 200 Booster abgelaufenen Boosterdosen in deiner Küche. Das passiert nicht, wenn du mittlerweile Profi-E-Sportler bist. Auf der anderen Seite auch der klare Hinweis, committet nicht dafür. Also man sollte nicht committen, Profi-E-Sportler zu werden. Nur weil ihr irgendwo einen hohen Rang habt, heißt das noch lange nicht, dass ihr mit der Weltspitze mitspielen könnt. Ich spreche hier wirklich von Ausnahmeathleten, weißt du?
Es ist halt auch so ein risikoreiches Ding, so ich will gar nicht wissen, wie viele Leute dann 2 Jahre committen und auf einmal sind sie raus und dann haben sie 2 Jahre verloren, ja. Also das ist schon, gerade das sind so wichtige Jahre, wo eine Entscheidung halt so heftige Konsequenzen hat, dass man das nicht einfach so treffen sollte, sondern dass man dann halt einfach sagen sollte, okay, so das Risiko besteht, das ist der mögliche Benefit zu der Wahrscheinlichkeit, das ist das Risiko, was macht am meisten Sinn, worauf kann man sich einigen, womit kann man reden, gibt es Spezialisten, mit denen man reden kann und so weiter und so fort. Aber
ja, Mann, da kann man wirklich nur, da kann man nach Korea gucken und kann da sehen, wie Korea als Land auch mit E-Sport umgeht. Da gibt es so richtig so Leistungszentren und das gibt's in Deutschland mittlerweile auch schon, dass es so Unikurse gibt und so Universitätsmannschaften und so. Das fängt ganz langsam an bei uns. Das, was in Korea schon seit 99, seit StarCraft aufgebaut wird und mittlerweile, also jedes Jahr einen neuen Zenit erreicht. Mhm. Das kommt langsam auch in der westlichen Welt an. Amerika ist da noch ein ganzes Stück weiter als wir. Mhm. Aber in der Dachregion kommt es auch langsam an, dass da mehr in den Nachwuchs investiert wird. Das geht schon alles die richtigen Wege, aber wie gesagt, E-Sport ist auch noch was komplett anderes als ich stelle mich vor eine YouTube-Kamera und zeige meinen Lidl-Einkauf, weißt du?
Ich will nochmal auf das Poser-Ding zurückkommen wegen dem Influencer. Das große Problem ist, dass der Mensch grundsätzlich nach Anerkennung strebt. Und also du hast halt irgendwie so ein Grundbedürfnis, anerkannt zu werden im gesellschaftlichen Gesamtkontext. Ja, also du hast du willst halt, dass Leute verstehen, dass du es irgendwo geschafft hast. Und deswegen kommt immer wieder dieser Flex, ne? Also dieses mit Geld rumposen und so. Und das ist etwas, und das klingt jetzt blöd, aber das ist etwas, was man unterdrücken sollte. Also ich bin da, oder was heißt unterdrücken? Aber das ist etwas, was man wissen sollte, dass es dieses Bedürfnis gibt, dass man das Bedürfnis hat, rumzuposen oder über sich diese Anerkennung einzufordern. Ich finde es aber deutlich wichtiger, mit sich also die Eigenanerkennung zu schaffen. Also zu sagen, ich habe einen Traum, ich habe einen Wunsch und ich erfülle mir diesen Traum und ich erfülle mir diesen Wunsch und das mache ich für mich. Und da ist scheißegal, ob irgendjemand, den du kennst, den du nicht kennst oder den du irgendwie dem du irgendwas beweisen willst, was davon denkt, sondern du hast für dich diesen Traum, du erfüllst dir das, du hast diesen Moment, wo du dich belohnen kannst, wo du auf etwas hingearbeitet hast und kannst jetzt dir zeigen, ich habe das geschafft und mir ist es egal, was der Rest denkt oder macht oder tut. Ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nicht 15 Videos von meinem neuen AMG machen. Kauf dir den, freu dich darüber. Fahr damit durch die Gegend, mach von mir aus mal ein Burnout an der Ampel. I don't give a fuck, ja. Damit fuckst du vielleicht den kurzen Peripheriebereich ab. Aber dieses auf Krampf angeben, dieses auf Krampf zur Schau stellen, das auf Krampf zeigen, wer man ist, weil man selbst nicht mehr in der Lage ist, mit sich klar zu sagen, yo, ich habe es geschafft, ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich kann das machen, weil ich mehr oder weniger mit mir klarkomme. Also ich muss nicht irgendwem haben, der mir auf die Schulter klopft und sagt, hast du gut gemacht? Ich bin keine 10 Jahre alt mehr. Ich bin längst da raus. Und ich würde mir wünschen, wenn das mehr Leute hinkriegen. Das wird ein Wunsch bleiben, denke ich.
Ja, der Flex, für mich muss der Flex authentisch sein. Weißt du? Das kann ich nicht logisch erklären, aber wenn ich mir Montana Black angucke, wie er sich die Rolex und das Auto und das Auge tätowieren lässt und dann sagt, ja, ich lasse mir das dahin tätowieren, weil ich zeigen will, was ich alles im Leben erreicht habe und dann zeigt er seine Uhr, dann sage ich, ja, das passt halt zu Montana Black, aber bei jedem anderen finde ich das, also bei vielen anderen, die ich sehe, finde ich das halt komplett fehl am Platz und ich bin auch der Meinung, wenn du Geld hast, das ist ja kein Appell dagegen, dass man sich, wenn man viel Geld hat, keine teuren Sachen kaufen soll, ja, wer bin ich denn, um irgendeiner Person zu sagen, für was er sein Geld auszugeben hat? Also das ist ja komplett bescheuert. Ihr kauft euch wirklich, wenn ihr so viel Geld verdient, dann seid stolz auf euch und kauft euch die Scheiße. Aber kauft es euch, wenn ihr euch das leisten könnt, und kauft es nicht weit bevor ihr euch das leisten könnt, um es auf Instagram zu zeigen. Das ist halt, das ist das, was passiert, und das ist das, was viele Leute in den Ruin treiben wird. Das funktioniert nicht.
Ja. Ich möchte ein letztes Thema machen, bevor wir zum Ende kommen. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber das haben die Leute auch verdient, die Böhnchen da draußen, denn letzte Woche mussten wir auf Krampf abbrechen, weil das Recording irgendwie abgestürzt ist. Und ich will noch mal auf ein aktuelles Thema eingehen, und das ist noch mal im Streaming-Markt. Google beziehungsweise YouTube hat Probleme. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber einer der größten YouTuber hat ein Statement-Video gemacht mit einem Problem, das in seiner Schwere fast unüberbietbar ist. Ich versuche es mal kurz zu zeichnen.
Meinst du das Markiplier?
Ja, Markiplier. Ja, der hat ein Video gemacht mit There's a big problem, YouTube. Yeah, you need to address this now. Ja, also ich beschreib's mal für die Leute da draußen, die abgeholt werden müssen. Markiplier, größter YouTuber, hat einen Stream gehabt. In diesem Stream hat er Multiple-Choice-Fragen gestellt, A oder B. Und der Zuschauer konnte abstimmen, A oder B, mit einem roten Emote oder mit einem grünen Emote im Chat, Live-Chat. Also haben die Leute das gespammt. Bis zu 7 Mal hintereinander in so einer Textzeile. Was nicht unüblich ist, jeder, der da draußen im Twitch-Universum unterwegs ist, weiß, dass das ganz normal ist. Mein Gott. Jetzt ist es allerdings rausgekommen, dass die Leute, die diese Emotes gespammt haben, auf YouTube mit ihren Accounts gebannt wurden. Und nicht nur, dass die auf YouTube mit ihren Accounts gebannt wurden, mit denen die an diesem Stream teilgenommen haben, zuhauf, also hunderte, tausende, deren Google-Konten wurden deaktiviert. Das heißt, kein Zugriff mehr auf den Google Drive, kein Zugriff mehr auf die Google Mails und kein Zugriff mehr auf alles, was damit in Verbindung ist, weil du in einem Livestream-Chat von YouTube grüne und rote Emotes gespammt hast. Und das ist so die, also, oh mein Gott, was ist das für eine Situation? So, wie kann es ein Unternehmen schaffen, seinen Hype, den sie generieren wollen, aus der Übernahme von einem riesigen YouTuber, Referenz Courage JD, riesiger Fortnite-YouTuber, exklusiv gekauft von Twitch zu YouTube Gaming, wie schaffen sie es, es komplett zu verkacken und den Leuten die Angst zu geben, dass sie ihren YouTube-Konto verlieren, weil sie gebannt werden, mit dem Gmail-Konto, was daran geknüpft ist, logischerweise, dass das abgeschaltet wird, weil man in einem Livestream-Chat rote Emotes und grüne Emotes spammt. What the fuck?
Ja. Was? Ja, also wenn das so passiert ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der große Abfuck an der Situation nicht der, dass die Accounts gebannt worden sind,
dass weil der Appeal auch nicht funktioniert, ja.
Weiß Gott, was dafür Vorschriften herrschen, die dann zu den Account-Suspendierungen geführt haben. Das ist mir auch scheißegal, das ist Googles Sache, die sollen halt damit machen, was sie wollen. Ich glaube, jede Streaming- oder Broadcast-Plattform hat so ihre Macken und Entscheidungen, die automatisiert getroffen werden, die nicht so ganz auf logischem Verstand, sondern auf irgendwelchen automatisierten Algorithmen basieren. Das kommt vor, das kommt überall vor, das ist cool, das soll auch bitte cool sein. Fehler passieren, insbesondere wenn sie von irgendwelchen Algorithmen getroffen werden. Aber der Abfuck daran ist, dass YouTube sich wohl offiziell dazu geäußert hat und gesagt hat, dass jeder Appeal, also jede Anfrage zur Entsperrung manuell bearbeitet wird. Und wenn das einmal manuell abgelehnt wird, dann kann man da auch nicht mehr viel machen. Und diese ganzen blockierten Accounts wurden auch abgelehnt. Also da, die haben alle, also viele davon haben, nicht alle, aber viele davon haben wohl an YouTube geschrieben und gesagt, ja, Bruder, was ist hier eigentlich los? Ich habe nichts gemacht. Mein komplettes Google-Konto ist weg. Und dann wurde das wohl manuell überprüft und da wurde dann manuell die Entscheidung getroffen. Ja, das ist auch, gerechtfertigt so. Also das kann halt nicht sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass spätestens nach dem Markiplier-Video da jetzt gehandelt wird. Und dann wird auch irgendwie kommuniziert werden, was da dazu führte, dass es diese Accountsperrung gab, weil mir persönlich fällt kein Grund an. Also ich bin mehr auf Twitch unterwegs. Bei uns ist Spammerino, gehört halt zum alltäglichen Dasein und wird auch von Twitch nicht in irgendeiner Form geahndet. Keine Ahnung, was bei YouTuber los ist. Keine Ahnung, was die wieder geraucht haben. Welche medizinischen Inhalte sich da in Zigarettenpapier gerollt haben. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich hoffe, dass da sehr, sehr schnell eine Lösung gefunden wird.
Ja, es ist natürlich peinlich, ne? Für so ein großes Unternehmen einfach peinlich. Das wollte ich nochmal ansprechen. Unglaublich, wohin das führt. Wir werden es wahrscheinlich nächste Woche nochmal zusammenfassen, weil das ist alles ongoing noch. YouTube hat auch gesagt, ja, sie sind gerade dabei, das zu machen. Da gibt es auch schon wieder eine Antwort drauf. Nee, es gibt Leute, die sind immer noch betroffen und es passiert immer noch. Es ist ein riesiger Clusterfuck von Intransparenz. Jo. Aber das ist plattformübergreifend immer ein Problem, dass fehlende Transparenz dazu führt, dass man nicht genau weiß, woran man ist.
Nicht nur bei ihnen, guck dir Schufa an. Transparenz ist etwas, das nicht gewollt ist. Du musst den Leuten als erfolgreiches Unternehmen die Illusion von Transparenz vermitteln können. Dann machst du alles richtig. Transparent darfst du nicht sein. Wenn du je transparenter du als Unternehmen bist, desto mehr Angriffsfläche bietest du, um ausgenutzt zu werden. Und deswegen ist mangelnde Transparenz Erfolgsrezept, aber du musst den Leuten die Illusion geben, dass sie wissen, was passiert. Mhm. Und in diesem Fall hat YouTube halt ein bisschen verkackt. Das ist ongoing process. Ich glaube nicht, dass das starke Konsequenzen haben wird.
Ich muss noch was ansprechen. Ich habe doch nicht das letzte Thema gehabt. Ich muss mal wie gehe ich das jetzt am besten an? Also bei uns ist es ja so, in diesem Podcast ist es ja so, dass wir relativ gleich sind, was unsere Haltung angeht. Also Karl und ich haben relativ ähnliche Positionen bezüglich der Ansicht auf Dinge. Allerdings achten wir auch darauf, dass wenn irgendjemand irgendwas Dummes sagt oder irgendwas nicht Korrektes ist oder irgendwas, was einseitig etwas darstellt, dass wir zumindest die Perspektive nochmal ändern und sagen, yo, wie beispielsweise das mit dem NFC-Scheiß gerade. So, ich sage, yo, das nervt mich und du sagst, ja, warte mal, yo, Bruder, da kommt was mit Konten und so und da ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder das kann tatsächlich dazu führen und so weiter und so fort. Was wichtig ist, weil das einfach dazu führt, dass man irgendwo ein bisschen objektiver an die Sache rangeht und auch sagt, nee, das ist vielleicht nicht so und an die Sache. Ich höre zwei Podcasts sehr regelmäßig. Das ist einmal Gemischtes Hack. Das höre ich mehr so Unterhaltung. Und einmal höre ich auch die Lester-Schwestern. Also hier Rob Bubble und
David Hein.
Naja.
Der große David Hein, muss man immer sagen. Oder großartige.
Ja, das ist egal. Also
ich mag David Hein. Grüße.
Ja, okay, dann ja gut, dann 50% dieses Podcasts stehen da jetzt anders zu. Denn ich werde gleich erklären, wieso das ein bisschen schwierig ist. Ich muss den Podcast Lester Schwestern mal ernsthaft kritisieren und werde das auch noch mal formulieren. Ich werde das jetzt in diesem Podcast initial machen. Mit steigender, ich weiß nicht, ob mir das jetzt per se gerade jetzt noch mehr auffällt, aber die labern oft einfach falsche Sachen. Die sagen einfach bewusst, entweder bewusst oder, nee, bewusst sage ich mal nicht, aber die sagen einfach falsche Sachen. Die sagen einfach falsch, komplett falsche Sachen. Die hauen einfach irgendwas raus und da die sich nicht trauen, sich gegenseitig zu ergänzen oder zu sagen, ich bin mir nicht sicher, lassen die das einfach stehen. Das ist komplett gestört, Alter. Ich höre beispielsweise die Folge, ich habe jetzt zwei Folgen nicht gehört, weil die auf Tour waren und ich es nicht geschafft habe. Also höre ich die Folge, müsste ich jetzt gucken, wo sie über den Halle-Anschlag sprechen, ne? Und das haben wir ja auch gemacht. Und dann sagt er, Rob einfach, da wurde ja das gemacht und Twitch hat 30 Stunden gebraucht, um das VOD zu löschen. Und ich denke, Bruder, ja, nein. 30
Sekunden haben die gebraucht,
Bruder, Alter. 30 Minuten und das steht dann einfach da und ich höre die Podcasts danach und denke, Jungs, was ist los? Warum nicht einfach das nochmal an, also warum nicht nochmal anfassen im Nachhinein und zu sagen, ja, wir korrigieren das mal lieber. Da werden einfach Sachen rausgehauen, die auch einfach grenzdebil falsch sind. So. Also wirklich einfach sagen, das steht dann da so und dann sagt der eine nichts und der andere sagt dann, hm. Und ich würde mir wünschen, wenn das einfach mehr auf einer Skepsis, also ich meine, ich sage ja auch oft Dinge, die irgendwo eine einseitige Perspektive bieten, die dann gefährlich ist aufgrund der Tatsache, dass ich eventuell Dinge falsch gelesen habe oder falsch aufgenommen. Aber wenn das
nicht, wer nahezu jeden Tag zwischen 3 und Open End Stunden verbales Material ins Internet überträgt, der ist davor nicht gefeit.
Ja, klar.
Ja, ich erzähle so unglaublich viel Bullshit, den ich dann auch nicht richtig stelle, einfach weil ich das schon wieder vergessen habe. Also wirklich, ne? Also ich sag den einen Tag sowas wie, naja, Gregor Gysi, der war bei der Stasi. Ich weiß, dass das nicht so ist.
Also wenn du mir so einen Scheiß sagen würdest, würde ich dir hier erstmal richtig Gysi, an Gysi lasse ich nichts rankommen.
Ja, aber Gysi war ja,
Gysi ist mein SED-Spezialist, der ist ein Freund.
Ja, der war, Gysi ist der großartigste Politiker auf diesem Planeten. Wenn ich eine Person unabhängig von seiner Partei wählen könnte, dann wäre das Gregor Gysi. Aber er war ja IM. Und deswegen gibt's halt ultra viele Leute, die sagen, naja, der war IM und ich weiß nicht, was das heißt. Also, der war aber der Stasi, ne? Und sowas, um so ein Paradebeispiel, nicht von mir, aber von so Halbwissen, was so nach draußen geblubbert wird und dann einfach stehen gelassen. Das passiert mir auch sehr, sehr häufig, dass ich irgendwas sage, Und dann Chat steht komplett dahinter und sagt dann so, ja, das, wenn der das sagt, der dicke Mann, dann wird das stimmen. Und dann wird das so stehen gelassen und einen Tag später, wenn dann jemand, der das neutral hört und sich denkt, ich würde ganz gerne, dass du zu dieser Thematik nochmal Stellung nimmst, und es passiert auch häufig, dass dann Leute da sitzen und sagen so, kannst du eigentlich jetzt nochmal zu dieser Thematik Stellung beziehen, da hast du gestern das und das gesagt, und ich sitze da und denke mir,
ich kann mich nicht erinnern.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber das ist jetzt ungefähr, keine Ahnung, schon fast 24 Stunden her. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gesagt habe. Das passiert häufig und das finde ich auch in Ordnung. Aber bei Rob Bubble, bei Robbie Bubble, ich weiß nicht, wie der heißt, das eine ist ein Getränk, der andere macht echauffierende Videos. Finde ich, also manchmal habe ich bei ihm das Gefühl, weil wenn wir schon bei Kritik sind, dass er einfach nur, der will sich moralisch aufregen. Der will sich auf irgendein Podest stellen und will sich darüber aufregen, einfach nur um sich darüber aufzuregen. Weil es scheint ein netter Mann zu sein, der ist bestimmt nett. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Statements gehört, wo ich mir dann gedacht habe, ja, das kann man jetzt sagen, ist auch cool so, aber das, also, ne?
Also ich lasse sie jetzt nicht von der Angel. Ich bin noch nicht fertig. Ich lasse sie nicht von der Angel.
Mach weiter, Bruder, mach weiter.
Ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, ob das bei denen ankommt, kaufe ich mir ein Placement. Da kann man sich ja in dem Podcast mittlerweile ein Placement für einen anderen Podcast kaufen. Und ich werde da, glaube ich, ich werde mir mal erlauben.
Oh, dann löscht euch.
Ich werde mir mal.
Ist das so humoristisch oder
meinst du? Nein, die machen ernsthaft. Also, ich muss eins am anderen. Ich möchte nochmal darauf eingehen, dass es wichtig ist, zu wissen von sich selbst und seiner Position, die man in solchen Situationen bezieht, so wie du es gerade gesagt hast, um da einen Mittelwert zu finden. Genau wie wir das hier machen. Wir finden oft Mittelwerte. Der eine sagt, was grenzwertig ist in die Richtung, der andere sagt das so, und dann trifft man sich irgendwo.
Naja.
Wenn irgendwas gesagt wird in Richtung, yo, so und so viel ist das, und dann wird mit Werten rumgeworfen, so festen Werten, so von wegen, ja, Twitch hat 30 Stunden das VOD oben gelassen und dann ist das so. Dann, Bruder, einfach vielleicht im Nachhinein mal einen kleinen Haken machen, so von wegen, das war nicht richtig, es sind 30 Minuten gewesen. Weil es gibt Leute, die hören das und beziehen sich dann auf diese Information und stehen dann dumm da, wenn die in meinem Stream landen und sagen, ja, aber der hat das doch gesagt und ich muss denen dann den Kopf waschen. Das ist ja unangenehm für alle Beteiligten, weil Rob Bubble beispielsweise bei mir nicht gut wegkommt, weil irgendwer sagt, yo, der hat das aber gesagt, der sagt doch nur gute Dinge. Der Zuschauer fühlt sich verarscht und ich muss mich am Ende nur künstlich in einem Podcast aufregen, aber hab genug Content glücklicherweise. Grüße gehen raus an die Podcast-Kollegen, Lester-Schwestern.
Verkaufen die Spots? Verkaufen die wirklich?
Also wir werden irgendwann größer sein und dann werden wir auf euch hinabschauen, zu Recht auch. weil wir keine beschissene Tour kaufen machen wollen, und keine verfickten Weihnachtsferien. Bei uns was kommt was ganz
kaufen
anderes
wir, zu kaufen wir uns einen Spot? Wir kaufen uns dann einen Spot, oder?
Und das ist der nächste Punkt. Die verkaufen Placements von anderen Podcasts in ihrem Podcast.
Ja, aber ich glaube, also ich kenne David ja. Und bei David könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Humor, also dass es halt ein Witz ist.
Nein,
also,
ist es nicht.
Der nimmt sich, also es kann sich doch niemand so ernst nehmen. Das ist ja, das ist das Äquivalent dazu, ist ja wirklich, dass du dich in deinen Twitch-Stream setzt und sagst, aber hier ist jetzt, ich bin Stay. Und wenn ihr kleiner Streamer seid und wenn ihr hier bei mir mal 2 Minuten sprechen wollt, dann könnt ihr das machen. Aber für Zaster. Das kann so ernst kann sich doch niemand nehmen.
Doch,
niemand
das kann passiert doch
ernsthaft. Niemand kann doch ernsthaft davon ausgehen, dass man eine so dermaßen große Reichweite hat, dass es das rechtfertigt, andere Podcasts in ihrem Podcast vorzustellen. Weil die Leute, also David Hein und Rob Bubble, den ich jetzt fortan nur noch Robbie Bubble nennen werde, die sind beide lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass solche Platzierungen absolut null Wert haben. Also wenn ich Hörer des Lästerschwestern-Podcasts bin, Und ich dann, also der Moment, also ich versuche das jetzt mal zu simulieren. Der Moment wäre dann folgendermaßen: Ja, hallo, ich bin der großartige David Hein und heute haben wir für eine schmackhafte Summe von Geld die Kollegen von Alman Arabica hier, die ihren Podcast gerne vorstellen würden. Mats ab.
Ja, hallo, hier ist der Karl. Ich habe einen Podcast auch und den könnt ihr hören. Das wäre super, wenn ihr das macht, dass wir den hören können. Und dann guckt mal vorbei jeden Dienstag, außer diesen Dienstag, da kann ich nicht.
So, und dann war's das mit der Platzierung, und da schaltet doch nie, also kein Schwanz kommt dann auf den Gedanken, aufgrund von dieser Werbeplatzierung da einzuschalten. Das kann mir niemand erzählen.
Also,
und mir kann auch niemand erzählen, dass die beiden nicht wissen, dass das nicht funktioniert.
Also erstens, ich versuche das vielleicht mal aufzuschlüsseln, so laufen deren Placements nicht, sondern die sagen, yo, also die haben das mehrere Mal. Ich bin tatsächlich ich will nicht Fan sagen, aber ich höre diesen Podcast gerne, weil ich Rob Bubble eigentlich als sehr differenzierten und auch bodenständigen Familienvater-Influencer, der in der Szene ein bisschen agenturmäßig unterwegs ist, Eventmanagement auch irgendwie, glaube ich, und David Hein einfach wegen der mit David Hein nur sympathisiere, weil der Herr Newsheim genauso scheiße findet wie ich. Und das sind so zwei Brücken. Vielleicht sympathisiere ich mit David Hein auch, weil der noch Kontakt zu Hand of Blood hat und ich habe ja Freundinnenverbot. Ich habe ja, ich darf ja mit Hand of Blood nicht mehr rumhängen. Ich habe ja, wir haben ja Spielplatzverbot, die Frau hat mir das verboten. Nichtsdestotrotz finde ich die ja korrekt. Und um in dieses Placement nochmal einzugehen, das läuft folgendermaßen: Die sagen in ihrem Stream, hey, Hashtag Werbung. Der und der Podcast beschäftigt sich mit dem und dem Thema. Da gibt es das und das. Und da kann man das und da machen. Hört doch bitte da rein.
Ja, aber es funktioniert genauso wenig.
Warte mal, bevor wir weitergehen, du hast jetzt sehr heftig abgerantet, so wie ich davor abgerantet habe und du entgegengewirkt hast, wirklich jetzt entgegen. Ich glaube, Podcast-Hörer sind eine sehr geschlossene, in sich, in dem Ökosystem Spotify-Podcast unterwegs eingeschworene Gemeinschaft. Das heißt, wenn du einen Podcast-Hörer hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass der nicht nur einen hört, sondern auch 2 oder 3. Das heißt unter Umständen, dass das doch Effekt hat. Also, dass du doch mit so einem Placement bei einem größeren Podcast, also wenn ihr, ich nutze jetzt die Brücke, wenn ihr da draußen einen irrelevanten Scheiß-Podcast habt, den kein Schwanz hört, dann kommt doch bitte auf uns zu, almanarabica@gmail.com oder @almanarabica auf Twitter. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Unter 1.500 Euro pro Platzierung wird's wahrscheinlich nichts, weil meine Zeit ist mir auch was wert. Dann könnt ihr hoffen, dass was hängen bleibt. Das wirkt natürlich beschissen. Aber ich glaube auch, dass das unter Umständen bei einer richtigen Größe schon einen Effekt erzielt.
Aber ich finde, also ich möchte da jetzt nochmal entgegenwirken, ich finde, da muss man differenzierter mit der Auswahl der Platzierungen umgehen. Weil als erfolgreicher Podcast-Betreiber bin ich mir darüber im Klaren, welche Faktoren ich definitiv erfüllen muss, damit der Zuhörer, der meinen Podcast hört, auch thematisch und was den Qualitätsstandard angeht, switchen oder swappen oder überschlagen könnte. Und wenn du das hinter eine Paywall packst, dann kann ja jeder Trottel kommen, dir die Patte auf den Tisch legen und dann mit einem Logitech-Mikrofon seinen Geblubber aufnehmen. Wenn ich dann sage, ja, der Podcast Tobi alleine beschäftigt sich mit der Thematik True Crime und dem harten Leben in den Gassen von Essen, dann beim allerbesten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist, und das ist für mich eine weitere Kerbe in dem Prügel, der wir müssen alles irgendwie monetarisieren. Ja. Und da bin ich kein großer Fan von. Also ich bin von dieser Übermonetarisierung bin ich kein großer Fan. Und ich bin auch kein großer Fan von der Tour, aber nicht, weil ich gegen die Tour per se bin, sondern weil ich der Meinung bin, dass die Tour darauf basiert, dass in jeder Stadt, in der sie auftreten, ein riesengroßer YouTuber als Gast vorhanden ist. Und ich finde beide interessant genug und ihren Podcast interessant genug, dass sie als Alleinstellungsmerkmal so einen Platz füllen müssten, und da muss dann nicht nochmal auf Krampf so ein Simon Unge rein. Und der ist nicht dabei, den habe ich jetzt nur genannt, weil er viel Reichweite hat.
Mhm. Also da haben wir zwei differenzierte Ansichten. Ich glaube durchaus, dass so Platzierungen Sinn machen, und die nehmen ja nicht einfach alle Platzierungen an, sondern die werden sich das schon aussuchen. Deswegen wird unsere Platzierung wahrscheinlich nicht durchgewunken. Aber ich werde es versuchen. Ich werde mir mal raussuchen, das Management, und werde mal versuchen, einen Spot zu bekommen, um einfach mal eine Platzierung zu machen für unseren Podcast.
Pass auf, lass uns das so machen. Die hören diesen Podcast sowieso nicht. Lass uns das so machen, lass uns unsere beider Managements kontaktieren. Und dass wir das beide Managements unabhängig und ohne Namennennung versuchen, da eine Platzierung zu erwerben. Und dann werden wir ja sehen, ob da in irgendeiner Form eine Qualitätskontrolle ist oder ob die sagen, Patte da, also gibt's eine Platzierung.
Also du willst
lass
jetzt...
Lass uns einen...
Was willst du nochmal? Erklär nochmal bitte.
Der Podcast Alman Arabica beschäftigt sich mit aktuellen Themen aller Art, humoristisch aufgearbeitet. Hört da mal rein. Das ist die Platzierung. Das ist der Platzierungstext.
Okay.
Unsere beider Managements über ihre Firmen-E-Mail-Adressen versuchen, diese Platzierung zu kaufen, ohne dass man den Namen Karl oder Stay in irgendeiner Form nennt. Und wenn das durchkommt, dann wissen wir, dass da keine große Kontrolle ist, sondern dass einfach alles durchgewunken wird.
Ich weiß nicht, ob das so eine clevere, also es wäre eine clevere Idee, wenn wir das nicht gerade in einem Podcast besprechen würden. Aber ich werde das direkt initial mal weitergeben und mal gucken, was passiert und ob da irgendwas durchkommt. Ich wäre natürlich interessant. Ich werde das direkt mal an mein neues Management, Grüße gehen raus übrigens, an Reach Out mal weitergeben.
Ja, also jetzt, wo du sagst, ist natürlich jetzt nicht die schlauste Idee gewesen. Das Ganze hier zu sagen, weil so ganz klein ist, sind wir ja doch nicht mehr. Aber wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche Meinungen. Du kannst damit recht haben. Ich habe auch, dass meine Meinung fundiert nicht auf irgendeinem Fachwissen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, und ich weiß nicht, ob das gerechtmäßig ist. Aber ich kann nur sagen, dass ich sowas nicht kaufen würde. Also ich würde mir da keine Platzierung kaufen.
Mal gucken.
Weiß man denn, wie viel das kostet?
Nee, also ich werde jetzt komplett transparent. Ich werde das mal, wie gesagt, ich gebe das jetzt weiter und wir gucken, was passiert. Diese Folge ist viel zu lang. Das ist noch was ich haben würde. Ich habe noch eine finale Frage. Eine einzig letzte Frage. Was würdest du machen, wenn du nicht mehr, also was würdest du jetzt, wenn morgen dein Stream ausgeht und du streamst nicht mehr, was würdest du beruflich machen? Nicht erklären, nur sagen.
Realistisch gesehen, Arbeit suchen.
Okay. Meine Antwort ist, ich würde einen Altkleidercontainer kaufen und den auf Grünflächen in Städten in Deutschland platzieren.
Nice.
Und dann damit einen Reseller-Secondhand-Laden aufmachen, um mich dumm und dämlich zu verdienen.
Nice. Die Doku habe ich übrigens auch gesehen.
Gut, und damit sind wir durch. Alman Arabica für diese Woche ein bisschen länger, aber wir hatten letzte Woche ja technisch Probleme. Ich denke mal, ihr werdet uns doch jetzt hier nicht deswegen strikt drehen, ja. Es war wieder köstlich. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Karl gleich wieder mit dem letzten lustigen Random Fact. Aber ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, egal wann ihr das hört. Hauptsache kommt gut durch den Tag, dafür ist dieser Podcast da, gönnt euch eine schwarze Tasse Kaffee, lecker. Und Karl, bitte mit dem unnützen Fakt der Woche.
Vielen, vielen Dank. Und heute ist der unnütze Fakt vielleicht gar nicht so unnütz, wenn ihr, zumindest nicht, wenn ihr herangehende Eltern seid, ne? Wie zum Beispiel Chris, an dich. Erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal hier zur anstehenden Vaterschaft und auch für dich, das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, dass ein Kind maximal 5 Vornamen haben darf. Und damit eine sehr ereignisreiche oder arme, je nachdem, was eure Präferenz ist, und vor allem erfolgreiche und gesunde Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.